Die Couch Potatoes.
So, Mann, das war ja nervenaufreibend. Start mit Hindernissen hier.
Ja, ich dachte schon, ich muss mich aus der Podcast-Liga zurückziehen.
Untersteh dich. Aber unser kleiner, lauschiger Livestream füllt sich gerade. Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen Live-Übertragung, Live-Schalte Berlin-Düsseldorf. Carsten wieder mit dabei. Ja, hattest ja mal ein freies Wochenende.
Naja. Also obwohl, doch, es war freier als gedacht. Aber erzähl mir erstmal, was du so gemacht hast. Ich habe gehört, du warst irgendwo im Rostock.
Ich war wieder in Rostock, war leider nicht so ein schöner Anlass, aber man muss ja mal das Beste draus machen. Und da hatte ich wieder ein Treffen, ein Gespräch mit dem Präsi der Rostock Griffins, den Alex
Schalitzki. Nein, ja. Welch ein Zufall. Man könnte meinen, es wäre verabredet gewesen.
Naja, ne, wenn man vorher mal durchklingelt und sagt, ey, du Mensch, ich bin in Rostock, hast du Bock und Zeit, und dann verabredet man sich. War wieder ein sehr schönes Gespräch.
Ich glaube, er sagt nicht, du Mensch, komm mal vorbei, sondern
so ungefähr. Der deutsche Barry White.
Ja, Barry White ist im Prinzip der Chorknabe.
Auf jeden Fall. Sollen wir nochmal kurz einspielen, damit jeder weiß, wie die Stimme klingt?
Oh Gott, ja.
Wie geil ihr seid. Ihr seid sehr, sehr geil. Und immer dran denken. Ihr seid sehr, sehr geil.
Ja, wisst ihr Bescheid. Der deutsche Barry White. Ja, mit dem habe ich ein bisschen
die menschgewordene Bassrolle, ja?
Ja. Ja, nee, ich schätze unsere Gespräche sehr. Wir haben wieder ein bisschen über Football gelabert, was so im Verband abgeht und so eine Geschichten. Problematik im Jugendfootball, die ja immer größer werden. Aber da kommen wir auch nochmal gleich dazu.
Die haben auch Probleme, aber kommen wir gleich dazu, mein Gott.
Oh. Wie läuft's dann bei dir so?
Okay, ich fange jetzt mal mit meiner Sollplanung vom letzten Wochenende an. Sollplanung. Samstag früh nach Krefeld fahren, Game Day vorbereiten gegen Wuppertal Greyhounds, die U19, mit meiner U19. Parallel dazu fährt meine Ladies-Mannschaft Richtung Coesfeld, macht dann dort ihr Spiel mit nur der Hälfte der Coaches, weil die andere Hälfte der Coaches dann entsprechend Koordinatorposten bei mir in der Jugend hat, mit mir als Headcoach. Ne? So, dann am Sonntag planen, du fährst nach Gladbach, um da ein Spiel zu scouten, der Jugend gegen eine Spielgemeinschaft Wesseling, um danach das Spiel zu scouten, Gladbach gegen eine andere Damenmannschaft. Ich habe vergessen, welche andere Damenmannschaft das war. So, wie viel davon ist denn ins Wasser gefallen? Ich versuche mal vorne anzufangen. Wir haben versucht, über längere Zeit an Scouting-Videos ranzukommen. Für die U19 haben sie dann endlich bekommen. Ne, das ist ja auch noch so ein Thema heute, so Scouting-Videos. Ne? So, dann haben wir sie endlich bekommen, haben die dann irgendwie auf links gedreht. Alles, was wir haben. Wir haben alles vom Wuppertal genommen, was wir irgendwie finden konnten. Und haben gesagt, hauen das immer alles in einen Scouting-Report rein und machen das alle mal für uns fertig, dass wir uns auch vorbereiten können. Wir gute Dinge. So. Dann Mittwoch, extra Trainingseinheit. Yeah, bam. Donnerstag nochmal eine gute Trainingseinheit. Yeah, bam. Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Auf dem Weg nach Hause kriege ich einen Anruf. Du, Carsten, Wuppertal hat abgesagt.
Yeah.
What? So, witzigerweise, ich habe jetzt als Headcoach der U19 meine ersten 3 Siege eingefahren, ohne einen fucking Snap.
Ist doch eine geile Quote. Da würde sich so manch einer beneiden für.
Geil, ne? Hattrick ohne Spielen. Sorry, das ist. Also, das Schlimme ist ja für uns, wir hatten letztes Jahr das ja im Prinzip ja schon zum Ende der Saison, erst zum Ende der Saison gehabt, dass die Gegner absagen, wo wir gedacht haben, so, Alter, was ist denn jetzt hier los, ne? Und dann da, sag ich mal, die Motivation hochzuhalten, ist ja dann auch ein bisschen schwieriger. Und jetzt kriegen wir das schon zu Anfang der Saison, wo ich mir dann denke, so, warum? Anderes Thema für nachher.
Ja,
so.
aber da sprichst du halt was an. Das hatten wir jetzt letzte Woche auch. Da hatten wir ja den Johannes von Gelsenkirchen dabei, von den Devils. Und da war auch die Jugendarbeit ein Thema. Und das war so eine kleine Glanzstunde unserer Talk-Historie, weil da die Community richtig mitgemacht hat. Da wurde richtig fleißig diskutiert. Und da war dann halt auch die Frage, wie geht man ja jetzt halt um mit dieser ganzen Problematik, dass wir kaum noch 11er-Tackle-Teams haben. Es werden immer weniger U19-Teams.
Ja.
Und genau. Da gab es dann auch einen Vorschlag, ob man jetzt nicht die Seniors in einem Jugendjahrgang nicht vielleicht sogar doppelt spielen lassen kann, Männer, aber das hilft ja der Jugend nicht.
Aber lass mich weiterreden.
Okay, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Das war ja erst Donnerstagabend.
Das war Donnerstagabend, okay. Aber immerhin.
Ne? Dann haben wir noch festgestellt, ja stimmt, für die Ladies, Sonntag, das Scouting hat sich für mich komplett erledigt. Weil Wesseling hatte abgesagt. Das sind meine anderen zwei Siege, die ich eingefahren habe in der U19. Freue mich. Das Ladies-Spiel in Gladbach wurde ja dann auch komplett gecancelt, weil die auch zurückgezogen haben. Und wir haben jetzt erst Mitte April. Und das denke ich mir so, wow, was zur Hölle ist denn da los? Was ist nur los gerade?
Wird eine kurze Saison.
Ja, also das ist ja noch so schlimm. Und dann ist mein Wochenende im Prinzip damit ausgegangen, dass ich am Ende des Tages versuche, erstmal die Telefonnummer habhaft zu werden, um mal zu fragen, lebt ihr noch? Ja, also das sind auch so Themen, die wir uns heute aufgeschrieben haben, ne? Mit Gespräch mit anderen Coaches in solchen seltsamen Situationen. Aber ansonsten, das Schöne am Samstag war denn, ich konnte dann wenigstens zu einem Spiel fahren.
Schön.
Also zu zwei Spielen sogar. Das erste dann nach Coesfeld zum ersten Ladies-Spiel der Krefeld Ravens Ladies. Und danach dann zum ersten Saisonspiel der Herren. In chronologischer Reihenfolge. Ich sag mal vorsichtig, mein Einstand als Special Teams Coordinator der Ladies war gut, ist okay.
Ne? No.
Ne, Onside Kicks recovered, ne, Kickoff Return, Touchdowns, also alles geil.
Alles drin.
Also es war alles, also wir hatten alles nur keinen Return-Touchdown. Ne, das hat leider gefehlt. Ansonsten war mein Special Teams alles drin, was ich erwartet habe, inklusive Onside Kick mit Ansage.
Na, ist doch cool. Onside-Kick macht Spaß. Onside-Kick mit Recovern macht schon Spaß.
Ja, vor allem, ich sag nur so, der wird ungefähr dort landen. Das wäre total cool, wenn er jetzt dort landen würde und dann siehst du den Ball so bouncen, bop, 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 bop und wie so.
Ach so, das ist dann deine Trainingsstrategie. Es wäre schön, wenn der Ball da landet und dann klappt das.
Positiv verkaufen. Ne? Also ich habe ja nicht gesagt, wenn der nicht da landet, reiße ich euch alle die Helme ab. Nein. Wir sind ja positiv unterwegs. Ne? Natürlich entsprechend harte Ansagen am Spieltag. Hohohoho. Ne? Wie ist das Spiel ausgegangen? Ich glaube 62, 22, irgendwie. Ja. Ab 48 Punkten habe ich dann auf meinen Zettel aufgehört mitzuzählen. Was ja noch ein bisschen langsam unübersichtlich wurde. Aber was ich total super fand. Ne? Und da muss ich sagen, Props an Coesfeld. Die haben durchgezogen, das war auch ihr allererstes Spiel und die haben richtig durchgezogen, das war richtig geil. Die haben nicht irgendwie aufgegeben nach dem Motto, macht da keinen Sinn mehr, am besten knien wir ab und so weiter und so fort. Oder was man bei anderen Teams schon mal gesehen hat, ein Team führt mit 50 Punkten und das andere Team, was wirklich 50-0 liegt, die versuchen nur noch lange Pässe rauszuballern nach dem Motto, wollt ihr noch länger auf dem Feld stehen, wollt ihr nicht früher nach Hause fahren, wird es nicht mal Sinn machen, die Leute die Uhr auslaufen zu lassen. Clock-Management, als Verliererteam kannst du auch Clock-Management machen, habe ich mal gehört. Hast du gegessen, aber du kannst immer Four Verticals spielen. Wir müssen jetzt unbedingt einen Touchdown reinkriegen, obwohl ich ja schon 5 Krankenwagen hatte. Wir müssen unbedingt noch einen Touchdown reinkriegen. Oh mein Gott. So, also das Spiel lief richtig, also für den Einstand war es richtig gut. Natürlich haben wir ein paar Sachen festgestellt, die jetzt nicht so geil laufen, weil ich jetzt aus PT-Gründen nicht so dermaßen drauf eingehen. Ne? Wo grobelt wird, fallen Späne. Aber dann sind wir zu den Herren gefahren, in die Krotenburg, das ist das Stadion in Krefeld, wo momentan nur 2000 Leute reinpassen. Und das haben wir uns dann heute auch nur eingeschrieben. 81-0 gegen Dortmund Giants.
Bam!
Also, puh, ne? Und ich war jetzt erst zur zweiten Hälfte dort. Und da muss ich sagen, die Dortmund Giants, wir reden jetzt nicht von den Logo von den Dortmund Giants. Die haben es irgendwie geändert in eins, ich habe es nicht verstanden. Aber ich verstehe das Logo nicht, aber egal. Gut, aber das Logo sieht nicht gut aus, aber der Kampfwille von Dortmund, der ist immens gewesen. Die waren jetzt auch, glaube ich, ungefähr 35 Leute oder weit über 30 Spieler. Ist jetzt für Oberliga noch vollkommen in Ordnung, aber die haben auch weiterhin durchgezogen und das Spiel war ansonsten auch sehr, sehr, sehr fair. Und Ich fand's witzig, dass am Ende beim Spiel diskutiert worden ist, warum noch am Ende nur eine Two-Point-Conversion gemacht werden musste. Wo ich also, diskutiert ihr jetzt von 2 Punkten von 81?
Wow. Man hätte auch kicken können.
Man hätte ja auch kicken können, gut, aber ich habe dann gehört, na, sie müssen ja auch mal die Two-Coin-Conversion mal im Live mal ausprobieren. Ja,
also Realbedingungen.
Ja, ganz ehrlich, ich finde Two-Point-Conversions immer besser zu verteidigen als ein Kick. Ich persönlich jedenfalls.
So.
Ja, also zumindest darfst du den Center auf die Schnauze hauen, was du bei einem Kick ja nicht so doll darfst. Ja. Und ich bin Special Teams Koordinator.
Ja, aber da sieht man halt nur, die wollen den Score hochtreiben. Aber gut. So.
Genau, genau der eine Punkt. Das ist Highscoring.
Ja.
Reicht euch nicht 80? Müsst ihr jetzt 81 sein? Ja, so eine Diskussion war das, wo ich dachte, gut, dass ich hier bei den Zuschauern bin, das ist komisch. Und weißt du, was ich bei den Krefeld Ravens auch noch gemerkt habe? Das Gute ist, die haben jetzt zwischen sehr viel Zuschauer, waren jetzt nur 1600 da, nur vor Oberliga. Aber dann gab es so Zuschauer, die sich aufgeregt haben, das Bier leer war.
Aber zum Thema Jugendabsagen oder beziehungsweise Teamabsagen, da bist du nicht alleine. Vieles berichtet im Norden nicht anders. Ich habe davon auch so einen Facebook-Post gelesen, irgendwie Landesliga nur noch mit 3 oder 2 Teams. Wird ein bisschen einseitig.
GFLJ auch.
Ja, ne, da wird auch
zurückgezogen. Aber Falcons gegen die Panther. Ah. Ah.
Ne? Naja, so, wir wollten ja, wir haben jede Menge Themen heute dabei, ne? Und ja. Ich glaube, die Community kann da richtig mitmischen. Genug Stoff gibt es. Sind auch wieder reichlich Leute da. Chat hat sich gefüllt innerhalb deiner 10 Minuten Solo-Redezeit.
Ich wollte mir mal den Raum mal einnehmen, den du immer so.
Was?
Ich
höre doch mal zu, was ist hier los?
Ja, das merkt man immer. Ich höre mich immer nur reden, ne?
Ja. Ja, vor allen Dingen, ne, wenn du jede zweite Woche aussetzt, dann staut sich schon was an, ne? Das ist
das muss so raus.
Das ist wie Samenstau auf St. Pauli ungefähr. Oh,
ne.
Na gut.
Ja, Junge, komm mal her, ne?
Ja, wie gesagt, letzte Woche einen sehr tollen Talk gehabt mit mit dem Jojo von den Gelsenkirchen Devils, Quarterback und zweiter Präsi. Und da haben wir schön geschnackt. Und wie gesagt, kleine Sternstunde unseres Talks. Ein sehr netter Gast, der auch zufällig auch gleich Dolphins-Fan war. Fanden wir uns gleich sehr sympathisch. Und und ja, nicht nur Teamvorstellungen gemacht, sondern wir haben auch wirklich Themen diskutiert und das kam mir bei der Community gut an und da habe ich heute auch richtig Bock drauf, dass die Leute wieder mitmachen. So. Okay. Ein Thema war dann halt eben die Jugendarbeit und mir ist so ein Gedanke jetzt am Wochenende gekommen, müsste man vielleicht nicht mal drüber nachdenken, um die Jugendarbeit, gerade U19, wieder in richtige Fahrwasser zu lenken, ob man das nicht wieder, also so ähnlich wie bei den Schiedsrichtern macht, dass man das in die BSO schreibt, es ist verpflichtend, Trainer auszubilden, 1 bis 2 im Jahr, zum Beispiel so mal als Zahl in den Raum geworfen, um sicherzustellen, dass wir mal wieder Trainer kriegen.
Ja, weil das ist nämlich das, wo ich das Gefühl habe, es mangelt ja einerseits A an Jugendlichen gerade.
Ja.
Muss ich ganz klar sagen, es mangelt einfach an Jugendlichen. Es gibt Stimmen, die zum Beispiel jetzt hier an der Rheinschiene sagen, ja, die Krokus und die Panther, die fischen alles weg. Wo ich sage, ja, die fischen was weg, ohne weiteres, ja. Aber nicht in der gehörigen Masse, dass drumherum alles austrocknet. Nee. Wenn das jetzt so wirklich wäre, würde ich jetzt bei den Panthern, sage ich mal, eine 3-stellige Zahl an Trainingsteilnehmern erwarten, da wo irgendwas mit 300 ist. Weil dann würde ich sagen, jupp, die haben alles weggefischt. Macht aber keinen Sinn. So, die haben weiterhin ihre fast 100 Leute oder 70 Leute momentan, wenn ich es jetzt richtig gehört hatte. Das ist eine gute Zahl, ja. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist ein schwarzes Loch oder sowas, ja.
Da vor allem alle reden ja von so einem NFL-Hype. Wo ist der? Ja,
Im Herrenfußball.
Im Herrenfußball, die Zielgruppe.
Ja, die Zielgruppe, ne, die Bier saufen kann und sagt, jetzt kann ich mir einen reinzwitschern und noch einen Helm aufziehen. Blöd gesagt. Ne, in der U19 merke ich das gerade, also ich rede jetzt nicht von meiner U19, sondern Nordrhein-Westfalen von der U19-Mannschaften, weil wir haben wesentlich weniger als vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor Corona. Und wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wir hatten vor über 10 Jahren 5 Jahrgänge, wenn ich mich recht irre, in der U19. Jetzt haben wir nur noch 3 Jahrgänge. Ne, das heißt, ne, Adam Riese sind also ungefähr nur noch 60% des möglichen Kaders. Ne, ja. Das heißt, hast du vorher 50 Leute gehabt, hast jetzt nur noch 30. Okay. Jetzt sollte man meinen, dieser Hype kommt irgendwie an, dass diese 30 wieder hochgepusht werden. Aber irgendwie hat man das diesen Jugendlichen nicht gesagt, dass er jetzt ein Hype ist.
Ja, das haben wir letzte Woche auch als Problem identifiziert, dass eben diese Jahrgänge zusammengeschrumpft worden sind. Mhm. Früher war es ja definitiv möglich, noch mit 20 in der A-Jugend zu spielen.
Ja.
Das ist ja heute nicht mehr so. Du hast ja nur noch von 16 bis 19. Und das ist ja dann auch gerade die Zeit, wo die Leute dann eben auch mit der weitergehenden Schulbildung anfangen oder eben halt auch mit einem Lehrberuf. Und aber das ist gar nicht so, denke ich, das Problem, sondern das wirklich das Hauptproblem ist, es sind keine Trainer da. Ich meine, wenn ich hier in Berlin gucke, dann gibt es kaum noch Leute, außer jetzt bei den Adlern, die jetzt Jugendcoaches machen.
Oder das lange schon gemacht haben, ne? Weil das habe ich ja zum Beispiel Wuppertal, die haben jetzt mit der U19-Mannschaft, wenn ich jetzt rede, 3 Coaches. Ja, ich meine, wir haben damals in 19 auch teilweise nur 3 Coaches gehabt, ja. Aber es waren die verfickten 90er, ehrlich gesagt. Ja, heutzutage kann man schon ein bisschen mehr erwarten eigentlich. Ja, also zumindest für jede Positionsgruppe kombiniert sollte ein Coach da sein. Also es sollte ein Line-Coach mindestens da sein, der beide Seiten machen kann. Gehen wir jetzt in Running Back, Linebacker-Coach, sind wir schon bei Nummer 2. Wide Receiver DB sind wir schon bei 3.
Ja, idealerweise wären 6 bis 7 Trainer ideell, ja. Und dann hast du noch nicht mal Special Teams Trainer dabei.
Richtig, ne? Und da merkst du, dass das große Problem, was wir halt momentan haben, ist nicht nur Zulauf, aber wirklich nur U19-Bereich momentan, weil der Markus ist, der schreibt ja auch gerade, ne? Im U13-Bereich, U16-Bereich, das sehe ich an den Trainingstagen auch, da ist guter Zulauf. Und jetzt hatte ich eine Vermutung gehabt, ne?
Okay.
Diese Jahrgänge, die wir jetzt haben, ne? Das sind jetzt all die, warte mal, wann sind die in die Pubertät reingekommen? Pi mal Daumen, 2020. Also da, wo es richtig heiß hergeht, so mit 16, 15, 14. Wie alt sind die jetzt? Ja, die sind jetzt in dieser U19-Range. Die kennen das, dass sie zu Hause hocken können und irgendwie Twitch, keine Ahnung, was irgendwelche Mädels angucken können, wie die Super Mario spielen. Ne? Und die, würde ich mal sagen, das sind so die Corona-Opfer, in Anführungsstrichen, für den Sport. Die wissen, dass zu Hause auch cool ist und zocken zu Hause lieber.
Ja.
Also jetzt meine kleine Boomer-Vermutung.
Ist auch ein Teil des Problems, ja. Aber ich sag mal so, wenn das Trainingsangebot unattraktiv ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass 2, 3 Trainer ein attraktives Angebot hinkriegen, egal wie gut sie
auch
sind.
Wie
dann,
denn auch?
Dann geht doch da auch keiner hin. Also, ne?
Ja.
Und das ist jetzt die Frage. Müssen wir jetzt vielleicht Trainer auf Zwang ausbilden? Oder müssen wir vielleicht, also so wie man jetzt sagt, ein Verein muss so und so viele Schiedsrichter stellen, ob man dann sagt, okay, pro Jahr müssen irgendwie 1, 2 Leute zum Trainerlehrgang angemeldet werden? Oder sagt man, man schreibt eine U19-Mannschaft in die BSO rein?
Der Gedanke wäre ja für mich, sag ich mal, sehr, sehr, sehr gangbar, wenn das Beispiel mit den Schiedsrichtern seit Jahren gut funktionieren würde.
Das ist die andere Seite, ja.
Mhm. Weil, ganz ehrlich, es funktioniert. Geh doch in jeden x-beliebigen Verein und frag mal nach, wer jetzt für Mannschaft XY die Kette macht am nächsten Spieltag.
Ja,
da fängst du schon teilweise an, ne? So, und jetzt wird's den Leuten dann, könnte man den Leuten ja vorschreiben, okay, jetzt müsst ihr Trainer ausbilden. So, und dann frage ich mich dann auch manchmal so, ja und wie?
Ja.
Also das ist schon so kacke, ehrlich gesagt, ne? Ja. Wir haben ja kein Standardwerk. Es gibt kein deutsches Standardwerk, wo man sagt, so, das sind grundlegende Techniken. Das hatte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt, ne?
Ich komme mal ganz kurz zu Kommentaren. Erstmal, Alejandro, du hast es noch nicht verpasst. Das Beste kommt zum Schluss. Marcel sagt, bevor es 2 Teams mit nur 3 Coaches gibt, sollte man ein Team mit 6 stellen, aber keiner wird sein Programm aufgeben. Genau das ist es halt. Es wird keiner sein Programm aufgeben. Kannst du auch niemandem vorschreiben. Jeder darf einen Verein aufmachen. Ob es Sinn macht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und dann kommen wir zum Thema Spielgemeinschaften. Und bevor du halt gar nichts hast, machst du halt eine Spielgemeinschaft. Ist nicht ganz glücklich, aber was soll man machen? Seltsam wird's dann, finde ich, wenn man schon bei 9er Teams eine Spielgemeinschaft aufmachen muss mit 1 oder 2 weiteren Teams.
Das hat man letztes Jahr gehabt, eine 3er Spielgemeinschaft, und die hat ein Spiel funktioniert und das war's.
Der Gelsenkirchen hat 4.
Was?
Na, bevor sie gar nichts haben, versuchst du natürlich deine Jugendlichen, die du hast, halt in den Spielbetrieb zu...
Okay, Gelsenkirchen, aber da kommt das, wo ich sage, Spielgemeinschaften funktionieren auch nur dann, wenn diese Spielgemeinschaften auch annehmbar in Reichweite sind. Ja. Nicht wie letztes Jahr beispielsweise Bonn und Herne. Dazwischen liegt Nordrhein-Westfalen.
Ich meine, es ist natürlich aus der Not geboren und ich verstehe es. Du kannst halt, also wenn du kein Programm mehr anbietest und die 19-Jährigen sind weg, dann kommen die nicht mehr wieder. Und bevor sie abhauen, dann machst du halt eine Spielgemeinschaft, dass sie wenigstens spielen können. Und das verstehe ich schon. Es ist nicht glücklich. Es wird auch keiner freiwillig machen wollen, aber ne, in der Notfrist der Teufel fliegen. Aha, ne? Kleines Wortspiel.
Und das ist ja etwas, was ich bei manchen Männerteams wirklich, wirklich anlaste. Und da muss ich ja wirklich mit dem gemein sein. Wir haben ja schon mal festgestellt, es gibt wenig Männerteams, die wirklich Jugendangebote haben. Also man sollte eigentlich, jedes Männerteam hat eine Jugendmannschaft. Und dann gucken wir mal in die Tabellen rein und in die Jugendtabellen, vergleichen das mal und stellen fest, jede zweite Herrenmannschaft hat nicht mal eine Jugendfleck im Angebot. Also Leute, echt, schämt euch mal.
Dein Chef schreibt hier, dafür braucht man erstmal Coaches, die du ausbilden kannst. Du brauchst doch erstmal Coaches.
Die ausbilden können.
Die ausbilden können, frag uns. Nein, kleiner Spaß. Aber da gibt's. Aber
das ist ja das, was ich meine. Ne? Es fehlt schon an Grundlagen, die man vermitteln kann, verbindlich für alle.
Ja, aber da muss es auch eine Initiative dann halt vom Verband geben. Also die haben ja zumindest dann die Lizenz. Es gibt die Möglichkeit, zu Conventions zu gehen und es gibt die Möglichkeit, Gasttrainer einzuladen und sich dann auch über YouTube weiterzuleiten. Und einen Headcoach, den man für viel Geld ins Team holt, sollte man halt auch verpflichten, sein Wissen im Team weiterzugeben.
Beispielsweise. Es gibt, denke ich mal, auch viele kreative Wege, wie man das machen kann. Und wenn man einfach sagt, okay, weist uns einfach mal nach, dass ihr die und die Coaches mit grundlegenden Sachen erstmal auf Fortbildung geschickt hat. Oder man kann ja erstmal kleinteilig anfangen. Man muss ja nicht sagen, wir brauchen jetzt immer von 3 Jahren pro Verein jetzt 5 Coaches, die eine C-Lizenz haben und darauf das folgende Jahr mindestens 2 mit B-Lizenz.
Ja, oder andersrum. Oder man organisiert das vielleicht ein bisschen anders, dass man eben sagt, okay, eine C-Lizenz befähigt dich erstmal Jugendfootball zu coachen, dann wirst du dementsprechend auch auf Jugendsport ausgebildet. Das würde ich mal ganz gut finden. Und je höher du kommst, und dann sollte man aber auch über angepasste Preise reden, dass man dann befähigt wird, zum Männerfootball hochzugehen. Und dann hättest du erstmal die Einsteiger-Coaches bei den Jugendteams.
Oder man macht verbandsseitig einmal so wie Nordrhein-Westfalen, diesen D-Lizenz-Lehrgang, diesen Trainerassistenten-Lehrgang, relativ barrierefrei, beziehungsweise dass diese Initialzündung da ist, dass du auch weniger Schiss davor hast. Weil es gibt immer wieder Leute, die vor Schiss haben, so eine große Prüfung zu machen. Oh mein Gott, da fragen mich andere Coaches, was, wenn ich keine Antwort geben kann, bin ich auch Idiot des Tages. D-Lehrgang zum Beispiel ist ja ohne Prüfung, da kriegst du nur ein Zertifikat, dass du dann teilgenommen hast. Erstmal so als Grundlage. Und einfach sagen, okay, jeder Verein muss pro Mannschaft mindestens beispielsweise 3 Coaches vorweisen können, die mindestens einmal im Jahr diesen D-Lizenz-Lehrgang machen. Wenn die das jedes Jahr den machen, dann machen die halt jedes Jahr. Es sei denn beispielsweise mal ein C-Lizenz-Lehrgang, dann können sie sich das 5 Jahre sparen beispielsweise. Ne? Ja. Das wäre so niederschwellig, das Wort hat mir gefehlt.
Ja, genau.
Ein niederschwelliges Angebot.
Ne? Richtig.
Und da könnte der Verband hergehen und sagen, jetzt machen wir Trainerassistentenlehrgang O-Line, bams. Und dann holen wir jemanden von der Nazio oder von der Queen Machine oder von irgendeiner anderen Auswahlmannschaft oder von mir aus von der Elf. Irgendjemand, der anscheinend Ahnung hat oder zumindest referieren kann.
Ja, Alejandro schreibt gerade, man sollte als Anfänger nicht die Anfänger trainieren. Bei Jugendlichen und Kindern kann viel kaputt gehen. Das ist richtig.
Das stimmt auch wieder.
Das ist richtig. Es gibt ja, also die Idee bei den Lizenzen ist ja mal, dass zum Beispiel bei einer Jugendmannschaft mindestens ein C-Trainer dabei ist, ein C-lizenzierter Trainer.
Ja, schön
so, wär's. Schön wär's. Aber so ist ja die Idee. Und der Rest kann ja dann eben diesen D-Schein haben, den Assistenzschein. Mhm. Ne? Und der C-Lizenzierte hat dann die Aufsicht und muss dafür Sorge tragen, dass alles vernünftig läuft. Und natürlich sollte man dann bei so einem Assistenzschein dann auch eben gucken, Schwerpunkt, wie trainiere ich Kinder und Jugendliche? Das ist ganz klar. Ich meine, jetzt hast du es doch momentan auch, dass viele, die ein gefährliches Halbwissen haben, Kinder und Jugendliche trainieren. Das ist doch jetzt gar nicht anders.
Ja, und man ist froh, dass da überhaupt Leute da sind. Da fängt wieder das wieder von vorne an das große Problem, was wir haben. Ne? Dann hast du wieder Leute da, wo der Vorstand froh ist, Hauptsache ist einer da.
Mhm.
Hat die beschäftigt, Beitrag wird gezahlt, alles cool. Ne? Und dann werden Leute gegen Bäume gejagt.
Wir haben hier einen Kommentar aus Übersee, wenn ich das richtig sehe. So, Moritz Brössling schreibt, ich finde, wir müssen mal ein bisschen von den Lizenzen wegkommen. Ich bin noch bis Juli in Wyoming und habe hier dieses Jahr an der Highschool O-Line-Assi gemacht. Die juckt nicht, was für Lizenzen man hat, sondern ob man weiß, wovon man redet, und sonst ist man raus. Ja, aber das Problem ist dann halt auch so wieder versicherungstechnisch. Ne? Also ganz ehrlich, mir kann ja jeder erzählen, er hat irgendwie Ahnung. Klar kann man das im tiefergehenden Gespräch erstmal rausfinden. Gut, ich selber habe auch keine Lizenz mehr. Ne, aus Gründen, die ich hier schon mehrmals breitgetreten habe. Aber eigentlich wäre es schon sinnvoll, wenn ich eine hätte. Man will ja auch nicht Hinz und Kunz seine Kinder überlassen.
Ja, ich sag mal so, dass mit den Lizenzen in Amerika, ich glaube, durch die Masse an verfügbarem Personal und beziehungsweise durch die Masse an Leuten, die Ahnung haben, ne, beispielsweise in der Highschool, gehe ich davon aus, dass der Headcoach mehr Ahnung hat als jetzt beispielsweise ein normaler Regionalliga-Headcoach von dem Sport. Ne? Mhm. Ja, dementsprechend kann man entsprechend sagen, okay, go, 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 go. Mhm. Ja, alles andere hier in Deutschland, das mit Lizenzen, da hast du recht, versicherungstechnisch, und irgendwie muss der Verband ja irgendwie sicherstellen, dass da Leute mit Ahnung sitzen.
Richtig. Stefanie schreibt gerade, du bist wohl ein bisschen leiser als ich. Guck nochmal in deiner Zoom-Einstellung, ob dein Signal laut genug durchgeschleust wird.
Ja, ich muss mich entschuldigen. Mein super-duper Vorverstärker hat gerade den Geist vorhin aufgegeben und habe gedacht, so geil ist nicht Montag und trotzdem geht das alles richtig geil. So, ich kann es nicht lauter machen. Kälte ist einfach nur übersteuert.
Ich bin übersteuert.
Du bist voll übersteuert. Ich schalte mal den Original.
Ich würde sagen lassen, dass ich übersteuert bin. Also, ja, nee, also Lizenzen an sich wichtig. Ich finde halt bloß, dass die Inhalte, die gerade in der C-Lizenz vermittelt werden, bei der B kann ich es nicht sagen, da habe ich nicht mehr mitgemacht, dass die Inhalte mal angepasst werden müssen. Ich glaube, mittlerweile denkt man da auch schon drüber nach, geht in die Richtung, aber zum Beispiel eben dieses Zwischenmenschliche, also beziehungsweise auch Sportlehre, muss intensiv gemacht werden. Ich finde halt, wir haben viele Trainer, die vom System her Ahnung haben, die ihre Techniken coachen können begründen, warum sie die Technik spielen, aber wissen nicht, was dahinter steckt. So von wegen Hebelwirkung, Traktion und hast du nicht gesehen. Das sollte eben halt auch gecoacht werden, gelehrt werden, diese Hintergründe, die Sportmechanik, generell Sportlehre, das gehört dazu, finde ich, und eben halt auch Kommunikation. Das wird oft vernachlässigt.
Ja, diese Soft Skills, aber da sind wir auch bei anderen Soft Skills, wie beispielsweise Strukturierung von Training. Ne, es gibt Coaches, die machen das immer so aus dem Lameng raus. Manche können das auch recht gut, weil sie es einfach irgendwie drin haben. Irgendwann, wenn sie sich hinsetzen und sagen, boah, ich mache das so gut aus einer Menge, ich schreibe ein Buch. Zack, ist die Struktur da übrigens. ja, ist doch so. Und andere sagen sich, boah, ich brauche irgendeinen Plan, damit ich wenigstens weiß, was nicht heute funktioniert. Und dann gibt es noch die Creme de la Creme, die einen Plan haben, und dann passiert es genauso. Auch geil. Ne? Aber solche Kleinigkeiten fehlen halt. Und jetzt haben wir es im Prinzip seit Jahrzehnten. Du kennst es doch auch. Wir kommen manchmal zu Teams, wo wir sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja, wissen wir selber nicht.
Ja.
Ja, wann macht ihr das? Wissen wir nicht.
Ne? Weil wir es schon immer so gemacht haben.
Weil es immer schon so gemacht haben. Und was ist heute der Plan? Training. Oh, danke.
Gucken wir mal, wie viele Leute da sind.
Ich nehme die Pommes mit Mario, danke.
Übrigens, wenn ich im Sommer nach, wie heißt euer Kaff? Krefeld kommen sollte, dann machen wir doch mal bitte einen Abstecher nach Gelsenkirchen.
Boah, wir machen, glaube ich, so eine fucking
Müssen wir uns beide wieder eine Woche Urlaub nehmen und jeden Tag wieder woanders
Rundtour. Und wir fahren in so manches kleineres Dorf und fragen die Leute, die gerade einen Verein gegründet haben, echt jetzt. Übrigens, ich habe einen Liedwunsch.
Oh!
Merkst du selber, Deichkind, habe ich heute im Auto... Ich hab's heute im Auto gehört und dachte mir so, wow. Also das passt zu vielen Sachen. Ich habe nämlich jetzt von einer nicht näher genannten Mannschaft gehört, die aus einer 9er Liga runtergehen wollte in eine andere 9er Liga, weil da angeblich Strafen geringer sind. Und weil die dann angeblich da keine Special Teams spielen würden. Tun sie aber. Also ich rede jetzt vom Damenbereich, ne? Also Damenbereich, ne? Bundesliga runtergehen, 9er in eine regionale Liga, wo 9er gespielt wird. Und dann hieß es so, ja, da haben wir keine Special Teams. Fand ich lustig, weil bei der Mannschaft waren alleine zwei Coaches, die auch schon mal in der Region 9er gespielt haben und da auch gecoacht haben und auch wussten, dass das Special Teams sind. Und dann wollte mir dann jemand dann aus dem Bereich dann auch irgendwie so sagen, ja, das wurde denen halt so gesagt und so weiter und so fort. Aber ist ja anscheinend so. Ich so, nee, ich bin Special Teams Koordinator, ich weiß es besser. Übrigens, ich hatte am Samstag Kickoff gehabt, Kickoff Return, Punt Return. Ne? Nur Field Goal haben wir nicht gemacht, weil wir keinen Bock drauf hatten.
Hier, Marco schreibt schon, wann ich komme, zwecks Platzreservierung.
Ja, also der Kälte braucht ungefähr 5 Quadratmeter. Oh, ja.
Und aber auch nur...
Auch noch ein Thema. Nicht für heute, aber jetzt an alle Coach Potatoes zuhören. Platzwart, Segen oder Frieden?
Schwieriges Thema.
Ne, also, schwieriges Thema, ne?
Aber
also,
hier,
wir hatten es jetzt auch schon mal gehabt, dass wir Platzwarte erlebt haben, wo wir gedacht haben, oder andere Platzwarte, wo wir gedacht haben, so, mein Gott, Gott sei Dank gibt es diesen Menschen. Ja.
Ne? Aber hier zu meinem Engagement in Krefeld, nur wenn es dann halt wieder zu Subways geht.
Ich glaube, das ist einrichtbar, weil wer ist der Sponsor der Krefeld Ravens?
Tada! Subway. Haben wir jetzt schon wieder Werbung gemacht?
So leicht. Übrigens, und wo war am Spieltag das Bier zu schnell leer für eine Hardcore-Hooligan?
Zelle?
In Krefeld. Bei welchem Wagen? Von Subway. Subway hat Bier?
Ich dachte, der Biervorfall war in Zelle gewesen.
Es war in Krefeld, aber ich glaube, ich erkenne den Fehler gerade. Er hat bei Subway versucht, Bier zu bestellen. Okay. Ah, okay.
Ich glaube, du bist da irgendwo falsch. Wir sind da irgendwo falsch abgebogen.
Wir biegen nie falsch ab.
Du wolltest noch über Scouting Agreements reden.
Oh, meine Fresse. So. Also ich bin ja jemand, der es mag zu scouten. Ich fahre auch ganz gerne irgendwo hin zu scouten.
Und deswegen hast du nie Zeit für einen Podcast. Jetzt erkenne ich das Problem.
Weil ich bin der Typ mit der Kamera, den Fernglas, dem Monokel, dem Teleskopstativ und der sehr großen Drohne. Nein, Spaß beiseite. Drohne habe ich noch nicht. Ich habe aber einen. Nein, Spaß beiseite. So.
Ich habe einen.
Agreements. Ja, Scouting Agreements. Wenn du sagst, ne, kannst du das Video schicken? Ich bin ein lieber netter Mensch, ne? Aber wenn jemand sagt, ja, ich schick's dir und der Carsten fragt dann so 2 Wochen am Stück nach. Jeden Tag. Und sich dann so denkt, so, ich brauche das so langsam. Langsam läuft, langsam tick-tack, ja. Wäre irgendwie ganz nett. Weil, ne,
you know, für Neuner Football.
Ne, ja,
also. Aber du hast recht. Ich finde, es sollte dazugehören, dass egal welche Liga, egal wo man spielt, Austausch von Videomaterial sollte gewährleistet sein. Aber ich habe auch eben dann festgestellt, dass es dann eben Teams gibt, die nicht die Ressourcen haben, um zu filmen. Meistens in Form von Manpower.
Oder den Skill haben, das zu teilen.
Oder den Skill haben, das richtig aufzunehmen. Da siehst du ja dann auch teilweise Sachen, wo du dann denkst, oh Gott, ey.
Ja, das habe ich in Coesfeld gesehen. Ich bin mal gespannt auf das Video aufs Coesfeld. Also Coesfeld haben wir aus 2 Winkeln aufgenommen. Okay, einer an der Kamera, der hat es zum ersten Mal gemacht. Gott sei Dank haben wir eine 2. Kamera. Aber die hatten dann auch so eine 180-Grad automatische Roboterkamera, wo ich dann denke so, okay, cool, dafür habt ihr Geld.
Ja. Ne? Es gibt Teams, die haben Geld für einen Feldkreiderautomaten. So GPS-Steuerung und so. Da kannst du dann das Spielfeldmuster eingeben und dann zack, 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 zack.
Sah richtig gut aus in der Grotenburg, muss ich sagen. Mhm. Also ist von der Stadt, also das Ding ist richtig so, bam, das ist so geil. Ne? Aber hier, der Alejandro schreibt auch, ne, also sorry, Teams haben 25 bis 50 Leute, jeder hat genug Leute zum Scouten. Richtig.
Ja, bloß wenn die 20 bis 50 Leute, wäre ja schön in der 4. Liga. Also Alejandro, ich bitte dich, ja. Da bist du froh, wenn du mit 23 Leuten auflaufen kannst und die dann auch spielen. Also.
Ja, ich sag mal so, heutzutage ist es ja nicht so schwer, ist ja nicht wie vor 20 Jahren, dass du dann erstmal gucken musst, wer hat eigentlich einen Camcorder, der irgendwie noch einigermaßen up-to-date ist und welche Videokassetten abspielen kriegt, kann das Ding überhaupt schlucken. Und heutzutage mit den Handys, die für Scouting-Sachen ausreichend sind, ne, wirst du schon mindestens einen Blödmann finden, der sich einfach mit einer ruhigen Hand irgendwo hinstellt und wenn du so ein richtig nett bist, gibst du ihm sogar ein Stativ für 20 Euro mit, wo du die Kamera einhaken kann und dann schon ein Handy und dann die Scheiße mal aufnehmen kann. Er muss halt nicht die ganze Zeit tindern während des Spiels.
Gott. Wir sollen Filius losschicken zum Scouten. Ich meine, okay, wenn du dafür auch noch Zeit hast. Ja. Ich glaube, du hast aber noch dein Filmprojekt gemacht. Meinst du, da kommst du nicht irgendwie in zärtliche Bedrängnis?
Kann auch sein, dass er ein paar russische Drohnen abgefangen hat und die umgebaut hat. Aus 5 Kilometern Höhe. Okay.
Nee, also Fazit, also ich finde es auch wichtig, dass man sich verabreden kann zum Scouten, dass man das teilen kann. Schön wäre natürlich Huddle, hat nicht jeder, da muss man andere Wege finden, Dropbox oder sonst was.
Ja, jetzt ohne Scheiß, ne? Ich habe jetzt mal nachgeschaut, Huddle, ne? Ich habe die letzten Jahre Huddle nicht benutzt, weil da das Geld dann entsprechend nicht da war und ich nicht mehr in der Laune bin, das selber zu bezahlen, um es mal vorsichtig zu sagen, weil es war früher wohl günstiger. Früher, glaube ich, waren es irgendwie 300 Euro, wo ich gesagt habe, ah, scheiß der Hund drauf. Ne, machen wir jetzt mal für unsere kleine Mannschaft dann einfach mal Huddle, weil ich einfach mal Bock drauf habe. So. Und dann habe ich mir mal Huddle-Preise angeschaut und dachte mir, ey, weißt du, was Huddle inzwischen kostet?
Da ich es nicht bezahlen muss, nicht, nein.
Alter Falter, also, es gibt für ein Team, also der Clubpreis fängt bei $400 an. Da hast du nur 30 Stunden Video zum Speichern. Und was viele nicht wissen ist, dass Huddle sich ja preislich nach Umfang, aber vor allem auch Videostundenumfang berechnet. Mhm. Nicht Gigabyte, sondern einfach nur Videostunden. Ne? Und da sind 30 Stunden Video schon, ich sag mal so, wenn du damit gut haushalten kannst, reicht das aus. Kann aber sehr, sehr, sehr schnell knapp werden. Wenn du
musst aber wirklich mit Clips arbeiten und nicht durchgehend.
Nicht durchgehend. Ne? Du musst dann richtig schon vorab das gut bearbeiten und dann teilweise auch ein paar Clips rausballern und das nächste paar Jahre einpassen. Wenn du richtig scouten willst, ne, dann musst du halt ins nächste in das Silver-Paket gehen und da sind halt 100 Stunden. Ne? Dann kannst du gut durchscouten. Ne? Und wenn du auch Training gut gefilmt haben willst, dann bist du bei $1,600 im Jahr. Das sind nämlich schon 200 Videostunden. Von den ganzen anderen Scheißdreck, ne? Wie Tools zum Statistiken tracken und so weiter. Scheißer Hund drauf, ehrlich gesagt. Ne? Und dann gibt's halt Gott sei Dank noch Pakete für Jugendbereiche. In Amerika ist halt Highschool. Ne? Und im Jugendbereich ist es schon ein bisschen günstiger. Ne? Dann kriegst du für 4 Teams einen Account mit 100 Stunden Video, die sich das teilen, ne? Und das sind dann $900. Pro Team ist es schon wieder einigermaßen günstig. Und das Einzige, was mich so persönlich ein bisschen abgefuckt hat, ne? Ich meine, Alter, was sind das für Boomer, ne? Die haben gesagt, ne? Highschool, 4 Teams und nur ein Geschlecht.
Ja, hast du letztes Mal erzählt, ja.
Oh, was für eine Ficke, ne? Also ganz ehrlich, aber die Preise, ey, ich meine, $900? $900 für 100
schon,
Stunden Video.
Das ist schon.
Also,
Und da ist 100 Stunden nicht viel.
Ja, ich meine, bei Huddle ist das Schöne halt, der Videospeicher ist eigentlich Pillepalle, ne? Was nebenbei so machen kannst mit den ganzen Statistiken und das ganze Taggen von den ganzen Plays, das ist Gold wert. Ne? Ja. Aber wenn du das Geld nicht hast, hast du das Geld nicht. Ne? Und dann musst du halt andere Wege, Mittel finden und dann irgendwie am besten Dropbox nehmen oder sowas, aber nicht irgendwelche umsonst Speicherdienste, weil die gehen mir richtig auf den Sack.
Ja, vor allen Dingen, du willst ja nicht nur das Spiel normalerweise aufnehmen, du willst ja auch dein Training aufnehmen, also zumindest die ganzen Spielzüge, wenn nicht sogar deine Technikeinheiten und da sind da 900 Stunden nicht viel.
Und hier, der Marcel Behm schreibt, ja, nach dem Motto, man muss aber schon wissen, wie man eine Box aufnimmt. Und das stimmt, es gibt immer wieder, also ganz, ganz schlimm ist es, finde ich, wenn du Leute hinsetzt, die es noch nie gemacht haben und denen das einfach nicht erklärst, die wissen gar nicht, was sie aufnehmen sollen. Ne? Dann bist du gut bedient, wenn du eine Kamera nimmst, die einen ziemlichen Weitwinkel hat und mindestens eine 4K-Auflösung, nach dem Motto, wenn der nicht mitschwenkt, ne, kann ich immer noch reinzoomen. Ne? Und das Schlimmste, was ich erlebe, wenn du Videoscoutings machst und Reports machst, ne, dann siehst du die Leute, wie die dann auf ihren kleinen Handy versuchen, sich das anzugucken, wo du denkst, Alter, nimm den Fernseher, du Honk.
Ja, aber man kann ja auch mal gucken, dass man ein kleines Handout macht, ne, so ein One-Pager und sagt, da macht man so eine kleine Bedienungsanleitung an, how to film a game und dann kann man damit auch schon gute Ergebnisse ziehen. Arbeit macht man sich einmal, laminiert, dass allen gut ist. Na, ja, ne. Ansonsten schreibt dem Moritz dann ja auch, naja, Verletzte oder Ehemalige filmen lassen. Ja, ist natürlich auch mal Mittel der Wahl, wenn man sonst niemanden hat.
Und ganz ehrlich, ich sag mal, am liebsten sind mir Defense-Spieler, weil die können Flow lesen. Ja, zumindest die erkennen das eher als jetzt, ja.
Ich habe Wir haben eine Zuhörerfrage bekommen, die Tage über Instagram. Könnt ihr übrigens auch machen, liebe Leute im Stream. Ihr könnt uns in den Kommentaren oder Direct Mail könnt ihr uns jederzeit Themenvorschläge rüberschicken, die wir dann auch mal besprechen können. Und Yusuf fragt, weil er selber junger Schiedsrichter ist, was wir uns von Schiedsrichtern wünschen. Ich hatte ihn dann nochmal gefragt, was wünschst du denn von Coaches? Und da hat er dann auch ein sehr einleuchtenden und wichtigen Punkt gesagt, keine U16-Spieler an den Ketten, also an der Chain.
Um Gottes Willen. Ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen ist es sogar, dass sie mindestens 16 sein müssen.
Ich glaube, da gibt es auch eine neue Regelung, aber ich hatte es letztes Jahr zum Beispiel, da stand dann bei uns an der Sideline dann so ein kleiner Knirps, der war, es war 35 Grad heiß und er hatte kein Käppi auf und nichts, ne? Und musste ja, mal den erstmal also, irgendwie was auf den Kopf setzen und regelmäßig Wasser geben. Ich halte davon auch nichts. Also vor allen Dingen haben sie ja auch nicht die Ausdauer, um da 3 Stunden konzentriert bei der Sache zu sein.
Oder wenigstens, sag ich mal, die Erfahrung, einen Spielverlauf mitzuverfolgen zu können, dass sie schon antizipieren können, okay, jetzt passiert dies und jenes, ich muss mich gleich bereithalten. Das hatte ich jetzt, okay, ich hatte bisher nur ein Spiel dieses Jahr gehabt mit einer Kettencrew. Die waren anscheinend das erste Mal Kettencrew und waren dann auch nicht, nicht ganz so da, um es mal vorsichtig zu sagen. Also man musste die schon an der Hand nehmen.
Und ja, die gucken auch eher das Spiel, als dass sie da arbeiten, sag ich mal. Ne?
Ja, und das ist halt ein Job. Und stehen dann so statisch da und haben den Stick in der Hand und der ganze Gameflow kommt auf mich zugerannt. Ne? Und was machen diese? Das ist Sparta. Bums, ne?
Schildball!
Ja, er hat gesagt, tu dir einen Gefallen und lass das Ding einfach fallen, wenn sie auf dich zulaufen. Der Schiedsrichter weiß schon, wo du stehst, ne? Es bringt jetzt nicht, wenn du die Leute damit umpirkst. Bitte tu mir den Gefallen. Also, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, ich stecke das Ding in den Arsch. Aber ich weiß, dafür gibt's eine Flagge. Was wir uns von Schiedsrichtern übrigens wünschen, ein relativ aktuelles Beispiel, wenn eine Strafe ungewöhnlich ist, ja, weil die nicht so oft vorkommt, also von oft Strafen, die vorkommen, ist Vollzeit, musst du keiner erklären, ne? Aber wenn es irgendwelche Strafen sind, die wirklich relativ selten passieren, die vielleicht, wenn der Coach ein bisschen blöd guckt, vielleicht mal kurz erklären, bevor der Coach irgendwie fragt, so, hast du nur alle Latten ans Horn? Ne? Ich habe es nämlich gehabt, da wurde dann gesagt, so, sagt eurer Defense, die soll die Motion nicht mehr kommentieren, das stört den Spielfluss der Offense.
What?
Ne? Kann natürlich sein, dass im deutschen Regelwerk irgendwo ein Passus ist, den ich nicht gefunden habe. So, wo drin steht, ne, ab einem Punkteunterschied von 20 Punkten, ne, soll die Defense die Schnauze halten. Kann natürlich auch sein.
Hast du bestimmt nur verpasst.
Hab ich bestimmt nur verpasst, ne? Beifahrer haben ab 30 Punkten Unterschied die Schnauze zu halten.
Aber was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wo wir jetzt bei Strafencallen sind, gerade bei Spielen, wo du halt keine Soundanlage hast, wo der Schiedsrichter mit verbunden ist, würde ich es mir als Gastteam auch mal wünschen, dass der Schiedsrichter beim Call sich dann auch mal zur Gastseite umdreht und den Call auch in unsere Richtung ansagt, damit wir auch verstehen, was da gerade los ist. Ja, ihr könnt doch die Handzeichen lesen. Mann, was interessiert mich diese Handzeichen? Ich will wissen, was da jetzt los war und vor allen Dingen gegen wen die Strafe geht.
Ja, sorry, ich bin ja schon froh, dass man taktischen Handzeichen von der Bundeswehr nur einigermaßen kann. Was hat der Schiedsrichter gesagt? Wir müssen nachladen.
Ja, Alejandro, dein Kommentar, naja, nehme ich mal jetzt mal so als flapsigen Spruch auf, aber da geht's eigentlich schon los. Mach die verdammten Augen auf, Refs. Und da sagt jetzt Yusuf zum Beispiel, wahrscheinlich nicht darauf bezogen, aber könnte man drauf ziehen, die Coaches pöbeln leider eher, statt zu fragen, was für ein Foul war. Und ja, also pöbeln geht dann halt auch für mich in die Richtung, wir sollten mehr Respekt vor den Schiedsrichtern haben.
Ja, und das geht mir richtig auf den Sack, wenn du auf der einen Seite auf deiner Teamzone stehst und auf der anderen Seite hast du so ein HB-Männchen, wo du denkst so, Alter, machst du dir gerade das Leben schwer?
Ja, das bringt ja auch nichts.
Und da komme ich noch zu einer anderen Sache. Ich weiß, wir hatten ja schon Gespräche gehabt mit Interviews mit Schiedsrichtern. Ja, Schiedsrichter leiten das Spiel. Okay, soll ja auch so sein. Aber was ich dann persönlich immer ein bisschen doof finde, was ich in all den Jahren mal mitgekriegt habe, ist, wenn du das Gefühl hast, dass der Schiedsrichter jetzt momentan das Spiel jetzt so leitet nach dem Motto, okay, ihr führt jetzt mit 40 Punkten oder nur 20 oder 30 Punkten, ne, und dann fliegen die Strafen auf einmal immer mehr gegen dich, wo ich das Gefühl habe, also persönlich hatte ich manchmal subjektives Gefühl gehabt, ne, werfen die jetzt gegen das, sag ich mal, hochscorende Team mehr Flaggen nach dem Motto, dass nicht der Vorwand aufkommt, dass sie das Spiel verpfiffen haben und deswegen das Team so hoch gewonnen hat. Wobei ich sagen muss, ne, wenn ein Team 40 Punkte Unterschied hat zum anderen Team, dann ist der Schiedsrichter nicht dran schuld.
Nee, was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ich hatte schon mal bei diesem Verbandstag, bei dem ich ja war, auch vom Schiedsrichter Feedback gehört, was sie sich in unsere Richtung wünschen. Zum Beispiel nämlich ständig in der Referee-Zone zu stehen.
Oh, da wünsche ich mir auch was. Nämlich von den ganzen verdammten Teams. Kreidet mal diese verdammte Ref-Zone.
Ja, bringt nichts, wenn die nur einen halben Meter breit ist.
Also erst wenn die einen halben Meter breit ist und dann haben sie nur eine Ref-Zone gemacht, die ungefähr anderthalb Meter tief ist, wo du denkst so, cool, ich stehe schon fast auf der Tatanbahn. Der Quarterback kann mich gar nicht mehr hören, weil ich irgendwie ein Megafon brauche. Megafon darf ich nicht nehmen, ist verboten. Alter, was soll ich denn jetzt machen? Mausezeichen? Ja, kreide die verdammte Scheiße mal richtig.
Also
und ein Wunsch an Schiedsrichter. Das Feld ist in den deutschen Regelwerken schon im Prinzip vorgegeben mit den ganzen Linien. Es war toll, wenn im Feld Hashmark alle gut gemacht sind, ne? Aber wenn diese verfickte Teamzone nicht richtig durchgekreidet ist, ja, sondern nur angestrichelt ist, ne? Und die Refzone nur ansatzweise da ist, ne? Sagt doch bitte mal den Heimteam, ey, hör mal zu, ihr Fatzen, ihr habt da Malen nach Zahlen. Wie blöd seid ihr eigentlich da, einen Strich nicht durchzuziehen? Macht doch mal bitte schnell einen Strich. Ist das schwer? Nehmt euch eine Dose Rasierschaum und zieht das jetzt einfach mal durch, damit okay. Die scheiß Coaches nicht auf den Sack gehen.
Carsten redet sich gerade in Rage. Okay.
Ja, weil das geht mir richtig auf den Sack.
Also ich hab eigentlich nicht große Wünsche an die Schiedsrichter. Ich denke, die machen halt einen guten Job. Ich kann jetzt nur von Berliner Schiedsrichtern reden. Die machen eigentlich alle einen guten Job. Gerade in den unteren Ligen versucht man halt auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten zu lassen. Man muss nicht jeden Scheiß pfeifen, vor allen Dingen nicht, wenn er auf der Backside vom Play ist. Und da müssen halt Coaches dann halt auch mal erkennen, hey, nur weil er jetzt das Holding auf der Backside nicht gepfiffen hat, heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie gegen mich gepfiffen ist oder die Strafe, ja, du weißt schon, was ich meine, dass ich jetzt benachteiligt werde, weil er ein Holding nicht gepfiffen hat auf der Backside. Hey, das Ganze macht er für dich auch. Ja,
und ja, also ich glaube immer noch an kosmische Gerechtigkeit bei Schiedsrichtern, außer wir spielen in Hamburg. Da glaube ich nicht mehr dran. Also meine Erfahrung in Hamburg ist immer, wenn du beispielsweise ein Hamburger Team kommt zu dir, die ballerst du irgendwie mit, jetzt bin ich wieder bei 40 Punkten Unterschied weg, also die schickst du mit 40-0 nach Hause, fährst du nach Hamburg mit denselben total ausgeschlafen, richtig ausgeruht, ja, so wie aus dem Eierpell, total locker flockig, ne, noch viel besser, am besten auch vorher noch einen Physical Fitness Test gemacht, die sind in der Blüte des Lebens, fährst du nach Hamburg, dasselbe Team ist da und das Spiel wird knapp gewonnen. Und dann hast du das Gefühl so, sag mal, die Schiedsrichter mögen die mich nicht.
Ne? Das Gefühl hatte ich immer bei Dresdner, also Sachsen, Sachsen-Schiedsrichter. Aber eine kleine Bitte hätte ich halt, die ich an die Schiedsrichter hätte, und zwar nach Spielabpfiff nicht gleich wegzurennen, ne, sofort in die Kabine. Ich weiß, ihr müsst halt noch euren Papierkram erledigen, aber ich würde halt so eine Nachbesprechung halt gut finden. Und da geht's mir nicht darum, jetzt zu dissen oder jetzt zu sagen, ey, die Entscheidung war scheiße, sondern jetzt allgemein, wie ist das Spiel gelaufen, wo sehen die Schiedsrichter Sachen, die wir verbessern können, wo sehen wir Sachen, die die Schiedsrichter verbessern können. Aber da muss man halt so sagen, das muss dann auf Augenhöhe passieren. Und es sollte nicht als Medium genutzt werden, auf den Schiedsrichter einzuprügeln, nur weil man jetzt gerade verloren hat. Ja, ich bin eh kein Freund davon, den Schiedsrichtern da jetzt irgendwie Parteilichkeit vorzuwerfen. Ich glaube, wir müssen als Trainer mal wirklich eins begreifen. Und das ist halt, Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Schiedsrichter fangen auch irgendwann mal an, müssen ihre Erfahrungen sammeln. Und natürlich können Schiedsrichter eben halt auch mal Fehlentscheidungen treffen. Aber davon geht die Welt nicht unter. Es ist ein gottverdammtes Hobby, was wir hier machen.
Und da müssen wir im Prinzip sagen, Schiedsrichter sind halt Richter. Ja, wir stehen am Spielfeld nicht vor Gericht, aber im Prinzip hat er darüber zu richten, ob alles gut oder schlecht lief. Und vom Verkehrsgericht würde ich auch nicht sagen, ey, hör mal, du blöde Pimmelnase da in deiner Robe. Ne, ich hab nicht falsch geparkt. Der scheiß Bürgersteig war mir nur ein Weg.
Ja, und es gibt halt genug Coaches, und da nehme ich mich auch gar nicht mit aus, die nicht eben hundertprozentig im Regelbilde sind. Und da finde ich das halt zum Beispiel prima, was Schiedsrichter machen, zumindest hier in Berlin, ich nehme aber an, das machen sie anderswo auch, dass sie halt in die Vereine gehen und Regelkunde betreiben, so neueste Regeländerung oder was auch ganz wichtig ist, Regelinterpretation dann mal vorstellen. Und da würde ich mal ganz gut finden, dass ein Verband zum Beispiel mal sagt, Schiedsrichter und Headcoaches machen mal zusammen ein Meeting einmal im Jahr, besprechen sowas, aha, wo sind die neuen Regeln, wie interpretieren wir die, bla und blub, damit alle auf einen Stand sind und vor allem sich auch mal kennenlernen.
Ja, und ich habe eine ganz große Bitte an irgendwelche ambitionierten Schiedsrichter oder Ex-Schiedsrichter, nimmt mal dieses scheiß Regelwerk und versucht es mal einigermaßen vernünftig mal hinzuschreiben. Weil ja, es sind die NCAA-Regeln auf Deutschland umgemünzt, aber wer sich mal dieses Regelwerk durchgelesen hat, der fragt sich so,
what?
Wer hat denn da
was? Da brauchst du ein Jurastudium für.
Nicht mal, also also Gesetzestexte sind ein bisschen anders aufgebaut, ne? Und die Kommentare dazu sind ein bisschen netter formuliert, ne? Aber ne, Strafe ablehnt das Seeding Spot. Und das ist dann so eine Sache, wo ich dann sage, wie als Coaches zum Beispiel, ne? Hast du schon mal im Training von einer Restraining Line geredet?
Von einer was?
Siehste?
Ja,
und ist das Seeding Spot?
Und da ist es zum Beispiel auch sinnvoll, und da plädiere ich halt auch dafür, dass Trainer sich dann Schiedsrichter zum Training einladen und wenn man dann halt mal in die Spielzüge geht, dass die Schiedsrichter da mal Probe pfeifen.
Ja, ich meine, wie oft hast du mal im Training erlebt, dass ein Coach sagt, der Ball is dead. The Parrot is dead. Yes, kick the bucket. Also, wie bei Monty Python, ey. Das ist ja, Gott, bin ich alt.
Ja.
Keiner benutzt, also das Witzige ist ja, kaum ein Coach benutzt Schiedsrichtersprache.
Nee.
Das sind so Welten, die aufeinander prallen, ne?
Ja, und eigentlich wäre es sinnvoll, mal nach Regeln zu trainieren, gerade die Spielzugssituation.
Ja, ich habe es meinen Mädels beigebracht in Special Teams, ne? Ihr müsst euch entsprechend 10 Meter mindestens von der Restraining Line aufstellen beim Return. Und die so, was für eine Line? Weil da, wo der Ball liegt.
Ja, Alejandro schreibt jetzt, ich vermute mal, das ist jetzt darauf gemünzt, Schiedsrichter mal in den Verein zu holen. Das kostet feine Geld. Nein, tut's nicht. Unsere Berliner Schiedsrichter machen das für lau. Die bieten sich kostenlos dafür an, ins Training zu kommen, weil zwei Argumentationen für die wichtig sind. Einmal, um halt auch wieder warm zu werden für die Saison. Ne? Auch ein Trainer braucht Übung. Und B, hast du eben auch Neulinge, die da ihre ersten Erfahrungen sammeln können. Ja, und je besser unsere Schiedsrichter ausgebildet sind, desto weniger Fehler passieren ihnen auf dem Feld.
So einfach. Da habe ich meine total witzige Idee, ne? Es muss mal zwei Teams mal richtig Eier in der Hose haben, zu sagen, hey, liebe Schiedsrichter, lass uns mal ein paar Videos für einen Videopodcast machen, wo wir im Prinzip mal Fragen beantwortet, beziehungsweise Strafen mal nachstellen.
Da finde ich jetzt eine Initiative ganz gut. Ich habe bei Facebook gesehen, der Footballverband Niedersachsen, der macht in gewissen Abständen so eine Sprechstunde per Online-Teams. Da kann man sich auch von außerhalb anmelden, das ist kostenlos und dann kann man halt Fragen stellen und diskutieren und ich glaube, jetzt war auch vor kurzem halt Regelkunde mit dabei und das finde ich eine richtig tolle Aktion vom Verband Niedersachsen, da wirklich mal so ein kostenloses Bildungsangebot zu machen für alle, nicht nur aus dem Verband Niedersachsen, sondern kann sich jeder melden. Das finde ich wirklich clever und das würde ich mir von mehreren Verbänden wünschen, dass sie sowas machen.
Scheitert denn wahrscheinlich denn nur manchmal an den Eitelkeiten von manchen Leuten, dass sie sich nicht trauen zu fragen? Weil jede Frage lässt ja einen Rückschluss drauf zu, dass ich etwas nicht weiß und das mögen ja manche Leute nicht zugeben. Und da sage ich mir so, scheiß drauf, es ist Sport. Ja. Und wenn ihr halt blöde Fragen stellt, dann habt ihr halt blöde Fragen gestellt. Und manchmal muss man die Eier in der Hose haben, zu sagen, ich frage mal für die Idioten, die nicht fragen wollen.
Richtig, ne? Letztendlich fragst du mal für andere mit.
Wir können uns auch buchen für blöde Fragen stellen. Hallo, hier haben wir die Coach-Potenz eingeladen, die stellen jetzt anonym Fragen.
Wir haben mal Fragen gesammelt.
Also, mir wurde aufgetragen, ne, dass die Bautzenparakuda ist nicht wollen, dass ich weiß, dass sie jetzt diese Frage stellen.
Markus schreibt hier gerade, jeder Verein sollte ja auch rein theoretisch eigene Refs haben, das ist richtig. Aber wenn du die Refs jetzt halt ranholst für deine Spielzüge zum Beispiel, dann kannst du dir eine Crew ranholen, ja? Also mehrere Schiedsrichter und die werden nicht alle aus deinem Verein kommen. Und ich finde es halt auch wichtig, halt auch mal die anderen Refs kennenzulernen, ja? aus den anderen Teams oder eben halt auch Nicht-Teams. Ich finde halt, die Schiedsrichter gehören halt zu unserer Community, die sind Teil des Verbandes, die sind Offizielle des Verbandes und es macht Sinn, die Leute zu kennen, damit man eben halt auch wirklich merkt, der da mir gegenüber ist kein Idiot oder ist kein Parteiischer. Der ist einfach ein korrekter Typ und dann kannst du den auch besser einschätzen.
Ja, und das ist genau diese Einschätzung, ne? Das hatte ich mal vor ein paar Jahren gehabt. Da habe ich dann einen Offense-Koordinator gesagt, oh, das ist der Schiedsrichter so und so. Sei einfach kurz und knapp zu denen. Wenn er das Gefühl hat, du bist ein Typ, der viel labert, hast du verloren. Er hat verloren. Er hat voll verloren, ne? Weil der war sehr, sag ich mal, der Schiedsrichter ist bekannt dafür, dass er sehr, sehr recht spartanisch ist. Und wenn da irgend so ein Laberhannes ankommt, dann lässt er den auch merken, dass er ihn blöd findet. Aber halt mit Flaggen, ne? Aber die dummerweise auch mal wieder fundiert sind.
Boah. Ja, du, weißt du, nur weil jemand vielleicht auch ein Arsch ist, heißt das ja nicht, dass er keine Ahnung hat, ne?
Also, es gab ja Schiedsrichter, wo man gesagt hat, so, okay, mit dem Schiedsrichter dauert das Spiel einfach mal länger und wir werden viele Strafen kennenlernen, die es auf diesem Planeten gibt.
Letztendlich gibt es da noch eine gute Weisheit, man muss sich auch immer an den Schiedsrichter anpassen.
Richtig.
So, okay. Ja, haben wir besprochen das Thema, oder?
Ja, ich würde mal sagen, sind durch. Ansonsten, was wünschen wir uns von denen? Ja, früh da sein, Handshake machen, ne? Am besten sehr, sehr früh, so früh wie möglich da sein. Mit den
Coaches. Das machen sie, ja.
Ne? Ja. Meistens, ne? Also ich habe nur einmal erlebt, die waren sehr, sehr spät da, war Gott sei Dank wegen Verkehr und haben dann komplette Planung über den Haufen geworfen, ne? Aber okay. Ich sag mal so, halbe Stunde vom Kickoff plane ich nichts mehr großartig ein, weil das ist für mich der Bereich, wo wir einen Passcheck machen, noch kurz ein bisschen Schulibulli und dann fängst an, ne? Ja.
Nö, also ich finde unsere Schiedsrichter hier in Berlin machen einen guten Job und sie machen es ja halt auch ehrenamtlich. Also sie kriegen eine kleine Aufwandsentschädigung, das wissen wir, ist ihnen aber auch gegönnt. Sie müssen auch eine Ausbildung dafür machen. Und ich finde, also wenn ich auf das letzte Jahr gucke, hatte ich nur einen Vorfall, wo ich sage, hätte nicht sein müssen, da hätte der Schiedsrichter halt auch einfach mal entspannt durchatmen können und alles gut. Das war aber nur ein Fall und ansonsten die anderen Schiedsrichter, die ich da alle bei den Spielen gesehen habe, haben einen souveränen Job gemacht, haben immer alles erklärt und das finde ich eben auch gerade beim Jugendfootball gut, dass erstmal verwarnt wird, und mit der klassischen Männerfootball wird das auch gemacht, erstmal verwarnt wird, beziehungsweise, hey, du machst da gerade was falsch, ich weise dich jetzt darauf hin, stell das bitte ab, und wenn es nicht abgestellt ist, dann gibt's halt irgendwann die Flagge. Und das finde ich ein gutes Commitment, hilft uns da halt dann auch, das Spiel so ein bisschen spannend zu halten, und dann kann ich halt immer sagen, okay, dann nehme ich ihn halt irgendwann raus, wenn der Typ das halt einfach nicht rafft. Und ja, wir wissen alle, Spearing ist ein schwieriges Thema, aber so sind die Regeln nun mal. Ja, einmal Spearing ist der Spieler raus, ist unsere Verantwortung, so zu coachen, dass es eben nicht passiert. Ja, da kann der Schiedsrichter nichts dafür, das sind die Regeln, die er einhalten muss, und gilt ja auch dem Schutz unserer Spieler.
Genau.
Gut. So, noch mehr Themen. Ich hatte noch einen Themenvorschlag mit dem Titel Der Trend geht zum Zweitteam.
Ja, Mensch.
Meine Beobachtung ist halt, dass ich immer mehr Trainer sehe, die irgendwie auf mehreren Hochzeiten tanzen. Wenn ich jetzt mal auf die Cobra Ladies gucke, dann sind da haufenweise Trainer, die eigentlich woanders noch coachen und dann bei den Cobra Ladies helfen. Und da sind gerade mal zwei Trainer, die ausschließlich für die Cobra Ladies trainieren. Du bist zum Beispiel auch ein Coach, der bei zwei Teams rumtanzt.
Ja. Und auch nicht der Einzige. Aber da kommen wir zu den Sachen, die wir eingangs hatten. Wir haben einen Coachesmangel. Ganz einfach. Und da müssen wir gucken, dass wir dann versuchen, sag ich mal, allen irgendwie ein bisschen gerecht zu werden mit der verfügbar gestellten Zeit. Schlimm wird es denn für mich, wir hatten jetzt, sag ich mal, ein halb prominentes Beispiel. Ne? Eine Nazi-Spielerin, die bei der Queen Machine Damen Coach, bei der Queen Machine Flag Coach, neues Flag Coach, also zeitlich, wow. wie willst du das hinkriegen? So, Es ist kein Trend im Sinne von ich gönne mir, sondern eine Notwendigkeit gerade. Weil der Hype an Teams, die hochgeballert sind im Herrenbereich, ne, das ist so schnell in den letzten Jahren seit ran NFL so hochgeballert, dass die Coaches-Ausbildung gar nicht hinterhergekommen.
Das spielt ja auch so ein bisschen in das vorige Thema rein, was wir vorhin hatten, ne? Trainermangel, man weiß gar nicht mehr, wo man an die Trainer rankommt, es ist überall Bedarf und ja, dann ist der Schluss nicht weit, dass ein Trainer eben halt bei zwei Teams halt mitmischt.
Muss.
Muss. jetzt ist halt nur die Frage, was hat das für Auswirkungen? Ich meine, dann bist du als Trainer auf zwei Hochzeiten. Du wirst beide Teams wahrscheinlich nicht 100% decken können oder ein anderes Team nur teilweise und das andere voll. Mhm. Das ist ja eine Auslastung, die auch enorm ist. Ich meine, du machst Head Coach und du machst Special Teams Coordinator.
Gott sei Dank, nur Special Teams Coordinator. Und das ist eine der großen Herausforderungen, die du dabei hast, ne? Ich meine, ich habe es ja schon mal vor ein paar Jahren auch schon mal gemacht, ne? Jugendcoach und Ladiescoach gleichzeitig, ne? Wichtig ist dabei zu sagen, okay, welchen Input kann ich wo machen, beziehungsweise welchen Input muss ich irgendwo machen. In der U19 zum Beispiel habe ich das Glück, dass ich gute andere Coaches habe und ich noch nebenbei Headcoach und Position Coach sein muss.
Aber du bist halt im selben Verein, ne? Das ist der Vorteil, den hast du. Bist auf dem selben Platz.
Das ist ein großer Vorteil, ne? Aber es geht nicht anders. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Beispielsweise jetzt in Krefeld zu coachen und beispielsweise in Dortmund.
Ja, aber hier, also bei uns, bei den Cobra Ladies ist es ja zum Beispiel so, dass Teil der Trainer dann entweder bei den Rebel 2 noch coacht oder eben halt bei den Adlern coacht, ne? Und dann bist du halt bei zwei Teams. Und dann bedeutet das ja, ne, du musst halt hin und her tingeln. Und dann gibt's ja dann halt auch noch das Problem der angezweifelten Loyalität.
Ja, und das ist so kacke. Ne, also ganz, ich rede jetzt mal aus dem Nähkästchen. Bei uns haben wir zum Beispiel einen Defense-Koordinator, der ist Herrenspieler und Position-Coach bei den Ladies. Ne? Mein Offense-Koordinator, der ist Position-Coach bei den Ladies. Nur das, ja. Mein Defense-Line-Coach ist Spieler und auch Coach bei den Ladies. Mhm. Ne? Da fängt das nicht mit Loyalität an, sondern mit, Gegebenheiten, mit denen er arbeiten muss. Zum Beispiel, was ist, wenn zum Beispiel die Ladies einen Spieltag haben, die U19 hat einen Spieltag und die Herren haben ein Auswärtsspiel? Dann kommen wir schon ins Schwitzen. Mhm. Na gut, ist jetzt alles ein bisschen durchgeplant, ne? Der Ladies Head Coach zum Beispiel ist auch Spieler bei den Herren. So. Das heißt, dann haben wir jetzt auch schon eine Regelung gefunden, weil er ist auch gleichzeitig Offense-Koordinator. Wer callt denn die Plays, wenn er mal nicht kann?
Ja, aber das meine ich noch gar nicht mal.
Das ist gerade sehr, sehr heftig und das ist ein großes Problem, mit dem man bewusst sein muss, dass wir das alles auf Dauer nicht leisten können. Wir müssen Leute ausbilden.
Ja, das meine ich jetzt aber gar nicht mal so, sondern zum Beispiel Trainer bei den Ladies, deren Herren, also ne, du hast einen Coach, der trainiert jetzt bei den Ladies, ja. Trainiert dann gleichzeitig ein Herrenteam, das Herrenteam der Ladies spielt dann in der meinetwegen dritten oder vierten Liga und jetzt sagt der Lady-Trainer, ich gehe zu einer Mannschaft, die in derselben Liga wie das Herrenteam spielt.
Ja,
und da fängt es auch an, Geheimnisse, verrätst du da was?
Oh. Ja, dann holt den euch nicht. also ganz ehrlich, macht halt einfach nicht, das ist gut, ne?
Ja, es gibt ja auch aktuell Gerüchte, dass ein ein bekannterer Coach aus Berlin, der Darm trainiert, jetzt irgendwo bei einem anderen Herrenteam anfangen will, was im Britz spielt.
Was im Britz spielt? Britz. Das Britz in Neukölln.
Das Britz in Neukölln.
Nicht Buko.
Naja, Buko ist jetzt weit gefasst.
Also nicht in Rudo.
Kurz vor Rudo.
Also quasi neben Marienfelde.
Ist, glaube ich, kann man es schon so sehen. Ja.
Also willst du sagen, Berliner Süden.
Berliner Süden.
Auch wieder irgendwas mit Blau. Ist was mit Blau, ne? Keine Schlangen.
Keine Schlangen.
Kein Säugetier.
Doch. Was gibt's denn im Süden für ein Säugetier?
Also entweder entweder vertust du dich gerade richtig dolle mit den Unterbezirken in Berlin-Neukölln, ja? Oder wir haben Probleme mit Biologie.
Du hast eher Probleme mit Biologie. Ich meine, was gibt's
okay, da? Also, nicht Gropiusstadt.
Na doch schon. Naja, daneben.
Daneben, okay. Nicht an der Neuköllner Straße.
Ich glaube nicht, nein.
Ne, nicht Lipschitzallee.
Doch.
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 Das ist doch nicht Pritzmann.
Das ist doch Pritzmann.
Das ist Rudo. Also beziehungsweise Kropiusstadt. Aber das ist nicht Pritzmann.
Ja, ich sag doch Kropiusstadt. Hast du mich da gefragt? Ja, ja, daneben.
Aber das ist nicht Pritzmann. Daraus wird ein Jingle. Das ist nicht Pritzmann. Das ist nicht Pritzmann. Oh, also du fängst eben bei denen an, die am besten keinen Monster-Linebacker vor sich dabei aufstellen, ja?
Naja, also ich hab ja einen regen Kontakt mit dem Headcoach, den Lukas Kroll, und ich war ja bei den Bears jetzt schon zweimal und habe da so eine kleine Mindset-Session gemacht mit denen. Das kam super an.
Ihr müsst mir schädeln.
Und meine Frau hat jetzt gesagt, bevor sich bei uns die Umstände ändern, kann ich jetzt nochmal footballmäßig mitnehmen, was ich will. So.
Schatzi, du darfst jetzt machen, was du willst. Du hast 2 Wochen.
So ungefähr. Und dann habe ich da halt einfach mal nachgefragt, ob Interesse besteht. Und einen Tag später, ja, super, ja, komm vorbei. Und jetzt gucke ich mal Mittwoch vorbei, schaue mir das mal an, ob es mir das gefällt. Und dann.
Aber die Herren, ja?
Die Herren, ja.
Die Herren, oh. Das freut mich ja. Das ist ja wieder quasi back to the roots fast quasi, ne?
Ja, da kommen wieder so alte Heimatgefühle auf.
Ja, es ist schon, es ist schon ein bisschen komisch, ne? Aber der Kunstrasen ist schon ja wieder neu, ne?
Ja, das Gebäude da ist neu, hat Meetingräume, bla und blub. Aber da komme ich jetzt nochmal zu dem vorrangigen Thema, Loyalität, ne? Also ich hab meinen Vorstand informiert, ne?
Es empfiehlt sich.
Dass er eben den Herrenteam dort Bescheid sagt, weil Bears und Cobras spielen in derselben Liga. Ne? Und da ist ja dann die Krux, dass man dann eben die Sorge haben könnte, und Mensch, wenn die Gilde da zu den Bears geht, dann plaudert da vielleicht so Cobras interner aus oder umgekehrt. Nein, mache ich nicht. Da muss man sich dann natürlich ein bisschen professionell verhalten.
Ja, beziehungsweise jetzt, sagen wir nochmal ehrlich, ne? Ladies.
Ja, die Männer trainieren ja zeitgleich mit uns da drauf, und natürlich habe ich auch ein paar Insights zu den Männern.
Ja, ein paar Insights, aber sei mal nur ganz ehrlich, wenn ich am Trainingstag da bin und Zeit habe, während meine Mannschaft trainiert, mir eine andere Mannschaft anzuschauen, mache ich da irgendwas falsch.
Ja.
Gut, haben dann halt ihre persönlichen Verschwörungstheorien, haben wir schon oft genug erlebt, dass Leute dann meinen so, oh mein Gott, der weiß jetzt alles und die werden uns jetzt so dermaßen fertig machen,
ja,
weil der Kerl, der einmal hingekickt hat.
Ja gut, was so ein bisschen brisant dabei ist, ich war ja im November bei den Herren und habe dann gesagt, nee, das wird mit uns nichts. Und jetzt heißt es, ne, der Kälte geht zu den Bears und guckt da mal, ob er da Bock hat. Aber ich gehe halt dahin, wo ich sage, da fühle ich mich wohl. Da bringt meine Arbeit was. Ja, und dann so what. Aber wie gesagt, die endgültige Entscheidung steht aus, wobei ich jetzt nicht viel sehe, was dagegen sprechen würde. Gucken wir das dann halt morgen an und das nächste Mal gar nicht mehr erzählen.
Ja, aber sag mal irgendwelche Malakas, die sollen mal endlich mal wieder einen Shop aufmachen. Ich brauche endlich mal wieder ein T-Shirt.
Von den Bears?
Ja.
Das kriegen wir hin.
Aber die sollen einen Retro-Shop machen, so ganz insgeheim mit den alten Logo. Psst.
Das darf keiner wissen. Du meinst das Dreieck mit dem Bärenkopf drin?
Yo,
das Eisbach-Uhren-Logo?
Oder ein Helm-Logo, wo einfach dieser Schriftzug drauf war. Ich weiß nicht mehr, welche Schrift da drin, wo einfach nur Bears draufstehen.
Ja, das war ja die eine Seite und auf der anderen Seite war der Dreieck
mit diesem Wappen, ne? Das war Wappen, ne? Stimmt, mit der FLE, glaube ich, kam erst die Tatzen, ne?
Genau. Sollte man bei den Bears mal einen Vorschlag machen, so Retro-Shirts.
Genau, Retro-Shirts für E-Speak Easy, ne?
Ja. Aber, ne, also, ich beobachte es also auch an mir. Der Trend geht zum Zweitteam. Und das spricht ja schon dafür, dass es eben einen Trainermangel gibt, weil wenn es genug Trainer geben würde, dann würden sie ja nicht sagen, hey, Gelte, komm mal vorbei.
Wollte ich gerade sagen, würde man sich nicht mal trauen, das zu fragen? Weil früher war es ja dann eher so, dass man gesagt hat, willst du nicht lieber bei uns machen? Punkt. Ja. Entscheid dich. Punkt.
Ja, da oder da.
Und jetzt kann man sagen so, wäre auch schön, wenn du zu uns kommen würdest, bitte, ne? Also langsam brauchen wir echt so ein Tinder für Coaches, ne?
Ja, und das hast du ja, also das sehe ich hier in Berlin halt immer öfter, dass dann zum Beispiel ein Männerspieler bei dem einen Team Jugendtrainer in dem anderen Team ist. Und kurzsichtige Leute kritisieren das dann halt als illegal und was soll das? Naja, bloß wenn ihr auf die Idee gekommen wärt, ihn als Jungcoach zu akquirieren, dann hättet ihr die Diskussion nicht, habt ihr nicht und jetzt ist er halt woanders und lernt dort.
Ja.
So what?
Das Problem muss halt gelöst werden. Wir haben einfach insgesamt, und da, liebe Berliner, das haben wir ja in Nordrhein-Westfalen genauso, wir haben auch nicht viel mehr Coaches, ne? Wir haben nur viel mehr Teams, ja, und entsprechend natürlich in der absoluten Anzahl natürlich mehr Coaches, aber in der Relation haben wir dieselben scheiß fucking Probleme. Und wenn ihr mal beispielsweise jetzt für meinen Verein, bei den Krefeld Ravens, es gibt relativ wenig Coaches, die nur in einer Mannschaft coachen und es gibt ganz wenig Coaches, die nicht woanders vielleicht noch Spieler sind, wenn sie nur in einer Mannschaft coachen.
Mhm.
Also so gesehen haben wir eine relativ gesunde Basis, dass wir aktive Spieler haben, die noch woanders coachen. Natürlich wäre es besser, wenn es ehemalige Spieler wären. Ich meine, irgendwann wären sie ja mal ehemalige Spieler, ne? Aber das ist so, wir sind gerade in so einer Zwischengangsphase, dass wir langsam hinkommen wollen, dass wir die Leute mal ausbilden und langfristig dann auch nur in eine Mannschaft reinschieben und so weiter und so fort. Aber das wird noch ewig dauern, weil ganz ehrlich, uns fehlen ja im Prinzip 3 Jahrgänge.
Ja, auch 3 Jahrgänge, aus denen man Coaches, hätte mal Coaches rekrutieren können.
Genau, und dieses Coaches, also ja, diese Coach, ich behaupte mal, wir haben eine Coaches-Lücke.
Ja, und die wird hier noch für Zündstoff sorgen, denke ich.
Ja, ne? Beziehungsweise wird wahrscheinlich eher dazu sorgen, dass manche Coaches dann wieder woanders hingehen, wo sie sagen, da habe ich nicht so viel Arbeit in der Backe, ne? Also die Probleme, die wir auch schon vorher hatten, werden sich nach und nach jetzt langsam verschärfen. In Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt teilweise auch Neugründungen, wo du dich fragst, merkst du selber, ne? Also ich will jetzt niemanden Viersen auf den Schlips treten. Aber warum zur Hölle macht man den Kuhkaff in der Mannschaft noch auf?
Ich muss aber auch nochmal, vielleicht ist es auch nicht so klar geworden, nochmal klarstellen. Also ne, ich bin ja Offensive-Line, irgendwie Offensive-Line-Trainer bei den Cobra-Ladies. Nicht offiziell, aber irgendwie doch, man weiß es nicht genau. Ich werde die Mädels aber trotzdem weiter immer einmal die Woche coachen. Das habe ich bisher halt auch immer gemacht, einmal die Woche. Mhm. Das werde ich weiterhin tun, weil mir die O-Liner-Mädels auch irgendwie ein bisschen ans Herz gewachsen sind. Und ich auch mit der meine Zusage einhalte. Und genauso werde ich dann, wenn es dann hinhaut, werde ich einmal die Woche bei den Bears zu den Bears gehen, wobei dann ich schon gesagt habe, dass die Priorität bei den Mädels liegt. Wenn jetzt zum Beispiel Game Day ist, dann gehe ich dahin.
Und genau, das muss halt geklärt sein, ne? Genau. Das haben wir bei uns ja auch, ne? Coordinator-Posten geht vor Position Coach.
Genau.
Beispielsweise, ne?
Und da können die Mädels, die jetzt zuhören, können weiterhin für die Saison auf mich zählen. Obwohl ja eigentlich gar nicht am Anfang die Rede war, dass ich bis zur Saison machen soll, aber.
Oh mein Gott, ja.
Also es wird ein interessantes Jahr. Was spannend wird, ich glaube, für unseren Podcast, also von dir und von mir, Einblicke jeweils in 2 Teams. Gibt es also jede Menge, liegen, ne? Gibt jede Menge Gesprächsstoff, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir müssen bloß gucken, dass wir dann wieder einen festen Termin für die Sendung kriegen, weil Sonntag wird knifflig, kann ich mir vorstellen.
Sonntag ist wirklich knackig oder wir müssen Late Night Talk machen.
So Blue Moon.
Ja, aber das ist ja so eine Sache. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich bin ja mehr regional unterwegs, ne, mit der U19 ja im Bereich halt Niederrhein. Also noch, ne, man weiß ja nicht, was die nächsten Wochen noch bringen kann an Überraschungen. Und die Ladies sind ja momentan auch nur in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Also spätestens, wann ich zu Hause bin, ist ja wahrscheinlich so 18 Uhr. Ja, ist eigentlich schon mal noch ein anderes Spiel ab. Ne, bei den Copa Ladies ist natürlich noch was anderes. Und was ja viele vergessen, ist die Copa Ladies, die fahren ja ewig und 3 Tage irgendwo hin, damit sie selber spielen können.
Naja, aber dafür haben sie halt nur 4 Spiele, ne? Und 2 davon sind Auswärtsspiele und dann gibt's, glaube ich, ein Finale.
Ja, und das ist doch richtig, also das ist nur ein Thema für eine andere Sendung, ne? Perspektiven, Ladies Football, Neuner Football und so weiter und so fort. Ne? Also mein persönlicher Eindruck ist, ne, vor über 10 Jahren habe ich mal einen Rant gehört aus Mülheim, ne? Neuner Football macht Elber Football kaputt und jetzt kann ich nach über 10 Jahren sagen,
ja.
Ja. Ja, also aber ja. Ist auch so.
Also einerseits sehe ich halt die Gefahr, dass die deutsche Bundes-, also die DDBL 1 irgendwann kaputt geht. Ja. Weil einfach dann keine Teams mehr da sind oder nicht genug Teams da sind, dass sich irgendwie eine Liga rechtfertigen lässt, außer man macht sie gesamtdeutsch, aber das wird keiner hinkriegen von den Kosten her. Andererseits habe ich halt die Sorge, und das soll jetzt kein Rant gegen die Koba-Ladies sein, sondern wirklich eine ernst gemeinte Sorge, dass man da irgendwann keine Coaches mehr findet.
So, und da kommt nämlich jetzt etwas dazu, wo wir jetzt den fließenden Übergang zum nächsten Menüpunkt finden. Weil die Koba-Ladies, wir hatten uns vor Jahren mal hingesetzt und mal ein bisschen Statistik gemacht für die DBL 1 und dann haben wir erschreckenderweise festgestellt, DBL 1, man muss sich das mal vorstellen, ich glaube, die Koba-Ladies sind seit 2006, schlag mich tot, in der DBL 1. Und seitdem, bis jetzt, haben die einen abgefahrenen Schnitt an Points Forced pro Game und Points Allowed per Game, dass sie ungefähr jedes Spiel seit 2006 mit fast 40 Punkten Unterschied gewinnen.
Aber das im Durchschnitt. Das ändert sich jetzt.
Ja, es hat sich jetzt die letzten zwei Jahre durch Corona ordentlich geändert.
Naja, auch die Teamstruktur ist jetzt eine andere, sind viele neue dabei und
aber
das die Gegner werden auch besser.
Ja, aber das ist halt so ein Nimbus, der immer noch mit drin ist. Ja. Und muss man halt sagen, das ist seit 17 Jahren verfickte Scheiße nochmal. Das ist eine Statistik, die ist abartig. Ich glaube, es gibt kein College auf diesem Planeten, was so einen Schnitt hat. Ja. Aber dieser Nimbus, der schwingt ja immer noch in Nordrhein-Westfalen mit. Mhm. Oh mein Gott, erste Bundesliga? Scheiße, wir müssen gegen die Cobra spielen. Nee, komm, wir haben 50 Mädels, wir melden DBL 2. Ne? Und das ist so ein kleines Problem, weil man immer da die Gefahr hat, dass man da eine hohe Klatsche kassiert. Und ich glaube, die Cobra Ladies, glaube ich, Kiel zum Beispiel, glaube ich, hat insgesamt, glaube ich, 400 oder 300 Punkte kassiert gegen Cobra Ladies und, glaube ich, 9 gemacht.
Mhm.
Boah, ne? Also die, glaube ich, haben auch mal 106-0 verloren und so ein Scheiß.
Ja, also,
und da kommen wir jetzt nämlich zu hohen Punkten bei Spielen. Himmel, Arsch und Zwöhn.
Konkret redest du jetzt von Punkte hochjagen oder?
Ich rede jetzt erstmal von der ersten Sache, die wir haben, nämlich hohe Punkte oder ein Spiel absagen. Weil wir haben jetzt, ich behaupte jetzt mal nicht, dass die Gegner jetzt uns gegenüber U19 abgesagt haben, weil sie Angst haben, dass sie hohe Punkte kassieren, sondern einfach so nicht spielfähig sind. So, aber auch schon mal erlebt, dass man Teams vorwirft, dass sie lieber ein Spiel absagen, bevor sie hohe Punkte kassieren, weil wie viele Punkte gibt es minus, wenn du ein Spiel absagst?
Das wären ja dann nur 20.
Wären nur 20, so. Das ist ja das, was ich Dortmund so hoch anrechne, dass sie trotzdem durchgezogen haben. Die könnten ja sagen können, so ab 28 Punkten, nee, jetzt lohnt sich's nicht mehr.
Also das ist schon ein harter Vorwurf. Ich will hoffen, dass der nicht zutrifft, weil das würde ja so diesem sportlichen Gedanken widersprechen. Natürlich wäre es rechnerisch eine Möglichkeit, dann halt zu sagen, wir treten halt nicht an und kassieren halt nur die 20 Punkte. Darfst du die nur nicht zu oft machen, weil sonst wirst du halt, dann ist die Saison für dich vorbei.
Ist die Saison vorbei.
Du bist so disqualifiziert. Und Markus schreibt ja auch, ist ein teurer Spaß, 600 Euro. Jetzt ist halt nur die Frage, wenn du jetzt eher auf einer Auswärtsfahrt bist und müsstest einen Bus bezahlen, vielleicht sogar noch eine Herberge, weil das ist ein arschlanger Ritt bis sonst wohin, wo dir den Arschwund sitzt, da kriegst du die 600 Euro schnell wieder rein.
Beziehungsweise was bei vielen Absagen manche Teams ja echt nicht durchziehen ist, ne? Beispielsweise du hast jetzt ein Heimspiel, ne? Und der Gegner sagt relativ kurzfristig ab, ne? Dann ärgerst du dich halt. Aber eigentlich darfst du sogar verlangen, und da sind wir nicht mal in der BSO unterwegs, da sind wir im Prinzip ja schon unterwegs im Bereich von Schuldrecht, Schadensersatz, ne? Beispielsweise, du hast jetzt 500 Burger gekauft, weil entsprechend mit einem Absatz sagen kannst, okay, wenn die vorbeikommen, werde ich mindestens in der ersten Halbzeit 500 Burger los. Ja, und den Rest habe ich noch eingefroren, alles gut. So, jetzt hast du die schon aufgetaut, weil die müssen ja fertig sein, ne? Und jetzt sagen die 5 Minuten vorher ab, ne? Dann kannst du das Geld, was du da, sag ich mal, in den Satz setzt, denen in Rechnung stellen. Ne? Auch den entgangenen Gewinn durch Ticketeinnahmen und sowas, kannst du dem Team eigentlich in Rechnung stellen. Also Absagen ist schon ein sehr, sehr teurer Sport, in Anführungsstrichen. Und jetzt habe ich eine ketzerische Frage, ne? Sind die 20-0 eigentlich zu wenig?
Ich würde schon meinen, ja. Ich würde schon meinen, ja, weil Ich finde es einfach schon zu einfach. Also ja, du musst ja im Prinzip noch die Atteste vorweisen.
Ja, das kommt auch hier umhin drauf. Ne?
Aber auch das ist, ne? Wenn du da drin geübt bist, eine kleine Hürde. Ich ja. erinnere an unsere Jugendzeiten, da wurde sowas doch schon mal öfter mal praktiziert und sagen, bring schon mal einen Attest mit. Mhm. Ist schon ja, richtig. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht davon ausgehen, dass ein Team absichtlich jetzt irgendwie ein Spiel absagt. Also da bin ich zu gut Mensch, oder glaube an das Gute und zu sagen, nee.
Hier, der Marcel Behm, der sagte, 0-50 wäre besser. Und da, genau. Das ist nämlich mein Punkt, den ich gerade so im Kopf drin habe. Ne? Wenn Teams wie Dortmund antreten oder Kiel gegen die Cobras und dort über 70 Punkte reingeballert kriegen, bei aller Gegenwehr, die sie geleistet haben. Und da gibt es andere Teams, die sagen, ne, da haben zwei Leute Schnupfen, wir treten nicht an, Gott sei Dank, wir haben nur 20-0. Wo ist denn da der Vergleich denn noch großartig?
Ja, richtig bescheuert wird es da dann halt wirklich, wenn es dann doch mal um den direkten Vergleich geht.
Genau.
Ja, dann kann eben halt so eine 20-0 dann eben auch nachteilig sein, wenn der andere dadurch eben eine bessere Bilanz kriegt. Also ein Konkurrent, der jetzt durchgespielt hat. Es ist sowieso immer scheiße. Also, ne, abgesagter Spieltermin plus eben halt liegen gelassene Punkte, ja, muss nicht sein.
Ja, und ich rede jetzt nicht von den eigenen Statistiken, die ich für mich haben will, sondern einfach nur diese Vergleichbarkeit. Dann siehst du, dass Teams zurückgezogen haben und haben dann beispielsweise, ja, 240 Punkte, 0-240. Mhm. Ja, und dann siehst du, dass andere Teams, die gespielt haben, die haben 500 Punkte reingekriegt.
Ja, und du stehst dann halt schlechter da, ne? Da fragt dann halt auch keiner, ne? Es war ein Spiel, wo was abgesagt worden ist.
Ja, dass es eigentlich theoretisch ist, dass eine Mannschaft spielt und die eine Mannschaft zieht zurück und die eine Mannschaft landet dann halt wirklich auf den unteren Platz, einfach nur optisch auf der Tabelle. Das nervt mich schon, ne? Ja. Hier schreibt auch der Moritz, ne? In der Jugend haben sich bei uns teilweise Leute extra angezogen, dass man als spielfähig geht. So, ja. Mit passgleichen Spielen finde ich immer so ein bisschen so, ne? Aber da komme ich dann wieder zu einem anderen Punkt, ne? Es schadet doch nicht, dass man die andere Mannschaft mal vorher anruft und sagt, Leute,
so sieht's aus.
Wir haben ein richtiges Scheißproblem. Es ist auch ganz gut, wenn man da anruft und sagt, Leute, wir haben uns komplett vertan. Wir haben uns komplett vertan. Wir haben nur 11 Spielfähige an den Tag. Da würde ich als Headcoach sagen, na, das ist ja scheiße. Wollen wir ein gemeinsames Training machen mit den 11 Leuten, wenn ihr Bock habt, falls ihr zurückziehen muss oder sowas? Alles gut, man kann ja mit den Leuten reden. Ehrlichkeit könnte manchmal weiterhelfen. Oder man sagt so, ey, okay, wir könnten knapp spielfähig sein. Vielleicht fehlt uns einer. Dann würde ich zum Beispiel als Coach sagen, dann kommt erstmal an und im allerschlimmsten Fall machen wir ein fucking Scrimmage.
Ja, also wenn du jetzt nur 15 spielfähige Leute hast, würde ich auch davon ausgehen, dass ein Headcoach seine Verantwortung wahrnimmt und sagt, das ist eine Situation, die ist gefährlich. Mhm. Na, wenn du da 15 Leute hast, die vielleicht auch noch gar nicht so richtig ausgebildet sind und jetzt müssen both ways ein ganzes Spiel durchhämmern, vielleicht dann eben auch ein Team, was wirklich besser ist und dann, ne, ist halt die Gefahr, dass du zu 90-0 abgefrühstückt wirst. Bei 15 Leuten würde ich sagen, ja, absagen. Aber ja, bitte frühzeitig.
Und kommunizieren und Alternativen auch mal in Aussicht stellen bzw. besprechen. Wenn du wirklich so eine Situation hast, da hast du ein Team, das hat 50 Leute und du hast jetzt gerade mal, wärst theoretisch spielfähig mit 22 inklusive 5 Passleichen, ne, gehört es für mich dann entsprechend dazu, zu sagen, yo, lass uns ein Scrimmage machen und hast du nicht gesehen.
Ja.
Ja? Oder ein gemeinsames Training, weil wenn ich jetzt zum Beispiel von normalen Elfer-Football ausgehe und ich habe gerade mal 16 Leute, die spielen können, da muss er als Coach dann auch die Größe haben zu sagen, okay, ich glaube, die Saison können wir auch streichen, weil irgendwo fehlen ja sehr viele Leute auf einmal.
Ja, das ist dann, finde ich dann auch für das Team, was absagen muss, ja dann wenigstens noch, okay, du hast sowas wie so eine Art Spiel, ne? Dann kannst du den Jungs halt immer noch ein Erlebnis bieten, vielleicht nehmen sie noch irgendwas mit davon. Ne, natürlich, Heimteam hat zwar jetzt nicht das Spiel, muss jetzt aber nicht unbedingt auf den Kosten sitzen bleiben. Ist jetzt halt die Frage, wie gehen sie mit Ticketpreisen um, ob sie die wieder zurückgeben, das Ticketgeld, ja, oder...
Der ganze Aufwand, den du betreibst, jeder Marco schreibt ja auch frühzeitig, 48 Stunden vorher steht der Game Day.
Ja.
Ja, manche Leute schreiben ja dann schon ihren Plan eine Woche vorher oder sowas, gehen ein paar Sachen schon mal durch.
Aber wir kennen das ja auch, ne, dass dann wirklich auch bei dem Team, was dann absagt, teilweise wirklich erst am Abend vorher sich dann oder noch am selben Tag das erst rauskristallisiert, scheiße, wo sind meine Leute hin? Ja, dass dann da was anderes schiefgegangen ist, ist klar, aber gibt es leider Gottes, habe ich auch selber schon erlebt.
Ja, ich habe es jetzt auch jetzt jüngst erst erlebt, dass, sag ich mal, gefühlt 3 Wochen vor Saisonbeginn die Leute feststellen, oh krass, am 2. Spieltag sind wir nicht spielfähig. Saisonbeginn feststellst, spätestens da musst du sagen, Leute, ich muss mal ein bisschen telefonieren und ein bisschen Tacheles reden, ne? Und vor allem, du bist es ja auch deinen Spielern schuldig.
Ja, aber es gibt ja wirklich genug Knallköppe, gerade so im Jugendfootball, die dann ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und du denen 10-mal erklärst, guckt, wann ihr Sommerferien, ob ihr da in Urlaub fahrt oder was auch immer. Leider gibt es ja immer noch Spiele so in Ferienzeiten, wo ich mir auch immer denke, was soll der Scheiß?
Ja, es gibt ja auch Coaches, denen du das sagen musst. Ja, das übrigens, auch. Nur weil ihr jetzt gerade mal genau die Anzahl an Spielerpässen habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr die in einem halben Jahr immer noch habt. Also ihr habt die Pässe, aber habt ihr die Leute noch?
Das ist ne? immer die Frage, ja.
Also, und ich finde, die Spieler-Mindestpasszahl, ne, die ist schon zu gering.
Ja, ist sie, aber ist halt auch dem geschuldet, sonst hättest du noch weniger Teams.
Ja, ne, und aber dann hast du dann so eine Sachen wie Spielgemeinschaften, die dann absagen und so weiter und so fort, weil sie gemerkt haben, irgendwie treffen wir uns nie und es macht irgendwie gar keinen Sinn. Ganz ehrlich, das geht mir manchmal, na gut, ich versuche den Frust jetzt nicht durchkommen zu lassen.
Ja, aber das ist halt wirklich eine Frage, ne, will jetzt die Spielerpassanzahl hochschrauben, um wirklich zu garantieren, dass ein Team wirklich spielt, oder versuchst du die Anzahl niedrig, aber spielfähig zu halten, um zu sagen, okay, niederschwellig können die Teams teilnehmen, aber das hat ja anscheinend jetzt auch nicht geholfen. Also warum nicht ausprobieren, ob man die Spieler, also die Pässeanzahl nicht hochdreht und dann wirklich sagt, okay, dann müsst ihr eben wirklich Spielgemeinschaften bilden, dann haben wir zwar weniger Teams, aber Teams, die spielen können.
Also ich habe es jetzt nicht, es ist nicht richtig empirisch belastbar, aber es ist jetzt nur ein Beispiel aus dem echten Leben. Fünferbereich Damen NRW, da durftest du früher vor ein paar Jahren noch mit 8 Mädels antreten zu einem Spieltag. Ich meine, da musst du mal vorstellen. Also du spielst schon 5er-Football, weil du zu wenig hast. Und brauchst du nur 8 Leute am Spieltag und 10 für die Passzahl. Da habe ich gedacht so, okay, das ist ja, als wenn du 11er spielst und nur 22 Pässe brauchst. Krass. also für die Lizenz. Und dann hat der Verband gemerkt so, oh, es gibt ganz viele Teams, die sagen kurzfristig ab. Ja, warum? Ja. Weil du brauchst nur 8 am Spieltag, 5 auf dem Feld. Ja, dann hast du halt 8 Leute, ne? Und 2 Muttis oder Omis oder irgendwelche anderen Leute, die den weiblichen Vornamen hast und schickst dann dahin und fertig ist. Und dann stellst du am Spieltag fest, na, irgendwie habe ich nur 7 mit Ruf, war. So. Und dann haben sie dann hochgeschraubt von 10 am Spieltag und 15 für die Passanzahl, wo ich sage so, und weißt du, was passiert ist mit 5er-Football in Nordrhein-Westfalen?
Anscheinend sind mehr Teams angetreten.
Der ist tot. Oh. Es gibt jetzt ganz viele 9er-Teams. Oh!
Ja, ich weiß eh nicht, was das soll mit 5er. Also.
Ja, es war eh bescheuert. Also 5er, der Schiedsrichter, der damals das Regelwerk geschrieben hat, hat gesagt, ich meine, der Uwe Brass ist auch schon lange tot, der hat damals zu mir gesagt, er hätte nicht gedacht, dass Leute danach spielen. Das war eigentlich mehr so eine Schnapsidee von ihm.
Ja, aber was manchmal so Schnapsideen wird, ne?
Ja, es war für den Anfang ganz, ganz gut. Im U10er, U13er Bereich ist das Gold wert, finde ich, ne? Weil du halt weniger Leute brauchst, ne? Und U10er, ja. 11er Teams, haha, lustige Idee.
Kinderfootball ist aber noch das eine, ne? Mit 5er kannst du auch an die Schule gehen und sagen, okay, hier zum Einstieg gar kein Thema, ne? Aber für einen Erwachsenensport, 5er,
Fuck no.
Spielen wir irgendwann mit 3ern? Was soll das?
Ja, sorry, hab's auf der Arsch in der Hose und mit Canadian-Football an, ehrlich. also 5er, den sind halt entsprechend hochgegangen und jetzt warte ich, dass im 9er mal dieser Knall kommt, wo man sagt so, okay, ihr braucht nicht 22 Pässe, sondern er braucht mindestens 28 Pässe beispielsweise. Ne? Dass man dann entsprechend sagen kann, okay, die Teams, die immer knapp spielfähig antreten, jetzt habt ihr mal Arsch in der Hose und stellt mal fest, ihr habt einfach zu wenig Leute Punkte
aus. Ja, aber Moritz hier sagt, ne, 11er A-Jugend unterste Liga Bremen, Niedersachsen, 16 Spieler haben da gereicht. So,
das kann ja auch reichen.
Das war noch 2016 bis 2018.
Ja, wenn du die richtigen Leute hast, reicht es ja auch, ne? Aber es gibt ja genug Teams, die gerade mal eine Trainingsbeteiligung haben von 40%.
Na ja, gut, aber ich meine, jetzt hast du 16 Spieler. Dann hast du einmal, sage ich jetzt einfach mal so, jetzt hast du gerade mal eine Offense mit Auswechselspieler. Und die müssen jetzt alle doppelt spielen. Und wie lange soll das gut gehen? Also Football ist ja schon ein sehr belastender Sport, ja. Und je belastender der wird, also ne, wie soll ich das sagen? Je höher die Belastung, desto höher das Verletzungsrisiko.
Ja, beziehungsweise du kannst dann auch, und da kommt etwas, wo ich sage, Neuner Football, und das ist dann für mich auch wieder Richtung Frauenfootball, ne? Jugend, Neuner Frauenfootball. Am Anfang muss erstmal Quantität rein, damit Qualität entstehen kann.
Ja, würde ich auch so sehen.
Du brauchst halt viele Leute beim Training, ne? Und im Zweifel hat das Team das Spiel gewonnen, was viele Leute beim Training hatte. Egal, was für ein System die spielen. Wenn die aber bei jedem Training Auswechselspieler auf jeder Seite haben, ne, und entsprechend, ne, Offense gegen Defense spielen können, wo Leute nur Offense spielen und Leute nur Defense spielen, dann wird das Team eher spielen als das Team, was doppelt spielen muss.
Moritz korrigiert mich gerade nochmal, doppelt, ne, Special Teams vergessen, dreifach, hast du recht, absolut richtig, also nochmal eine zusätzliche Belastung, und gerade dann bei den Special Teams, ne, wo dann diese Open Field Geschichten losgehen, ja, da haben wir doch dann immer die Verletzten. Ja. Marcel schreibt auch, aus seiner Sicht braucht man halt mindestens 30 für Elfer. Ist schon gute Taktzahl, sag ich mal. Genau.
Ja, und das ist ja etwas, was ich versucht habe, den Leuten mal weiß zu machen. Neuner melden, ist sag mal, zum Jugendbereich jetzt nicht das Problem, dass man Neuner auch noch sogar in der Bundesliga spielen kann, um Gottes Willen. Im Bundesliga-Bereich, Damenbereich, ne, bin ich der Meinung, meldest du Neuner, wenn du gerade mal genug hast für Elfer. Dann hast du noch, sag ich mal, einen kleinen Puffer drin. Ja, und alles andere, es gibt Teams, die spielen immer wieder, geben erstmal Pässe raus, machen die Passanträge fertig für die Lizenz und packen schon mal 5 Passleichen rein. Hauptsache, sie haben ganz schnell erstmal die Passfrist erreicht. Und irgendwann erwischt man sich dabei, dass man schon Pässe parat hat als Passleiche zum Auflaufen, wo ich sage, merkt ihr noch? Mhm. Ja, aber gut. Hier, der Patrick schreibt, auch Doppelspielen ist scheiße als Spieler.
Ja, stell dir mal vor, 35 Grad Hitze, ja, und dann stehst du da als Liner da, hast eine lauflastige Offense, immer ab durch die Mitte, und dann stehst du als D-Liner da und wieder dasselbe Programm. Ja, wie lange willst du denn das
durchhalten? Redest du von meinem letzten Jugendspiel gegen die Hamburg Blue Devils, wo ich irgendwie im
dritten Quarter nicht mal, ja,
wir beide. Wo wir nicht mal wussten, sind wir jetzt Offense oder Defense, und guckst einfach mal neben dir. Ja. Keiner von uns hat den Ball, ich glaube, wir sind Defense. Ey, wir wussten ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist.
Ja, hast ja, Hauptsache Rinnen, immer Hauptsache Rinnen.
Also ich glaube, das letzte Jugendspiel war so geil, gegen die Blue Devils kam ich nur vom Platz aus 2 Gründen. Halbzeit, Spiel vorbei.
Ja, ich bin dann irgendwann zwischendurch verletzt raus, weil ich dann so, also ich war dann in dem Moment in der Punt-Defense und warum auch immer komme ich durch die Offense-Line und war dann so blöd, auf die Idee zu kommen, ich springe jetzt mal ab, um Ufi den Panther eins mitzugeben, dass er schon hirnverbrannt ist, aber Ufi bin ich dann auch zu kurz gesprungen, lande vorm Ball und in dem Moment zieht der Typ ab und dann lag mein Ringfinger auf dem Handrücken.
Ja, also Doppelspielen ist, wenn du jemanden hast, der doppelt spielen kann, geil. Ne? Wenn
gibt manche Athleten, die können das.
Ne? Die können das und der hat auch noch Bock drauf und der da kann das auch noch. Ne? Also auch nicht nur sportlich, sondern auch vom Verständnis her total geil, wenn du so einen Allzwecker
verwendest. Aber in der untersten Liga Hobbysportler, gerade in der Linie.
Also wir haben jetzt anfangs des Trainings mit der U19 in der Winterpause auch versucht, den Leuten erstmal auf beiden Seiten des Balls erstmal Grundkenntnisse beizubringen. Einfach nur, damit wir diese Reserve im Hinterkopf haben. Aber wir haben inzwischen auch in Offense und Defense wieder getrennen können. Und das ist Gold, das ist schon super, wenn man das hinkriegt. Ne?
Aber ich würde ja dafür plädieren, und die Idee hatten wir früher schon mal gehabt bei den Cobras unter Bernd, hatte ich sogar versucht, schon ein Playbook für fertig zu machen, dass man in den unteren Ligen mal das erlauben sollte, eine A11-Formation zu spielen. Eine A11-Offense, wo du halt quasi immer aus einem Special-Team startest, weil dann brauchst du keine Offense-Line-Nummern, du kannst 11 eligible Nummern draufbringen. Ja. Natürlich gilt die Regel, 7 Mann an der Linie, die 2 Äußersten dürfen fangen, der Rest nicht.
Ja.
Gibt dir aber die Möglichkeit, nicht mit O-Linern zu spielen.
Oder O-Liner spielen zu müssen.
Ja, ne? Aber hat der Schiedsrichterverband abgelehnt, also In USA spielt man das an der Highschool ganz gerne, weil da hat man eben auch das Problem, dass du eben nicht viele O-Liner hast in der Altersgruppe. Da verschärft sich das ja auch so ein bisschen mit dem Recruiting. Da findet man längst nicht mehr so viele Spieler, wie man immer gedacht hat.
Ja.
Und A11 haben dann die Schiedsrichter gesagt, nee, weil es muss aus verschiedenen Faktoren ersichtlich sein, dass es jetzt sinnvoll ist, eine Special Teams Formation zu spielen, nämlich Game Clock,
Down and Distance,
Down and Distance, Feldposition, Punktestand, bla bla bla, wo ich dann aber gesagt habe, wer hindert mich denn daran, im ersten Down am Anfang des Spiels gleich zu punten? Wo steht das, dass ich das nicht darf?
Wollte ich gerade sagen, hab doch mal Eier in der Hose und punte mal direkt.
Aber das Problem ist natürlich für gerade Schiedsrichter, die nicht fit sind, also die gerade mal angefangen haben oder nur eine D-Lizenz haben oder so, die müssten jetzt halt vor jedem Play durchzählen, 7 Mann stehen alle an der Linie, wer sind denn die beiden Äußersten? Und das müssen die innerhalb von ein paar Sekunden machen. Genauso wie die Defense, deswegen macht man das, ja. Da würden die nicht hinterherkommen und das verstehe ich auch, aber es ist schade, dass man es nicht darf. Es würde, glaube ich, wenn das bekannt wäre, dieses Thema, und erlaubt wäre, dann könnte es einigen Teams helfen.
Ja, und das sind so eine Sachen, die man vorher im Coaches Talk mit den Schiedsrichtern sagen könnte, wir spielen A11, ne, und dann könnten die Schiedsrichter sich unter Umständen ihre Spots vielleicht anders aufstellen, dass sie entsprechend sagen können, okay, dann müssen wir halt durchziehen, Punkt. Ja. Aber gut, ist jetzt sehr, sehr hypothetisch, weil es darf nicht gemacht werden und dann stehen wir halt da und gut ist.
Judy.
So, aber jetzt das andere Thema. Hochscoren.
Ja, warte mal. Achso, ja, Hochscoren. Wir sind ja immer noch bei Punkten. Okay, dann mache ich meine Ansage danach.
Genau. Hochscoren. Ne? Beispiel, jetzt jüngstes Beispiel, ne? Die Ladies, ne, mit 62 zu 20, beziehungsweise die Cleveland Ravens mit 81 zu 0. Ne? Highscoring, ist das jetzt nun ein großes Abfacken? Ist das jetzt unnützes Penis auf den Tisch ballern und sagen, hier ist er? Oder gibt es manchmal sogar Gründe, warum man das machen sollte?
Beides. Es gibt beides. Also habe ich selber schon gemacht, um einfach mal zu punishen, weil ich den Schiedsrichter...
Du bist ein Geil! Ich bin jetzt hier zum Punishen!
Naja, der Coach auf der anderen Seite ist uns blöd gekommen und meinte, er ist da der King, weil er aus USA kommt. Mhm. Und ich habe mein Team gesagt, wir gehen hier mit 60 Punkten raus. Und genau mit der letzten Sekunde, mit dem Safety, haben wir noch 60 Punkte gemacht. Ist es kleinlich? Ist es charakterschwach? Kann sein, aber in dem Moment hat es sich geil angefühlt, muss ich einfach mal so sagen. Aber andersrum, kann es ja nötig sein, dass ich viele Punkte brauche, um eben halt zu vermeiden, dass ich in direkten Vergleich geschlagen werde.
Also ich sag mal so, es ist für mich dann mit einem Geschmack dabei, wenn du mit einem Team antrittst, was klar sportlich unterlegen ist, ganz klar sportlich unterlegen ist und der Gegner ist halt so krass durchtrainiert, dass selbst die Starter bis ins vierte Quarter durchziehen können und der Gegner lässt die ganze Zeit nur die Starter drauf und ballert dich irgendwie 100 zu 10 weg. Aber selbst da sage ich mir dann auch schon wieder,
wer antritt?
Ich bin nur angetreten, oder? Wäre es nicht vermessen zu sagen, oder andersrum, wäre es nicht eine Demütigung für mich als Gegner, wenn die andere Mannschaft, die viel, viel besser ist,
mit dem BK aufläuft und trotzdem dann auch.
Und einfach dann sagt so, ja mein Gott, wir knien einfach ab, macht doch, was ihr wollt. Hauptsache das Spiel ist vorbei.
Also ich sag mal so, also man sollte schon bedenken, was das eben für eine Wirkung haben kann. Gerade im Jugendfootball sage ich halt, muss nicht sein, dass man da ein Team demütigt. Natürlich, ich hatte bei dieser 60-0-Situation dann halt auch dann die Frage gestellt bekommen, ey, könnt ihr nicht mal eure Backups raufgeben und mal auf die Bremse treten, wo ich gesagt habe, ey, ich bin hier mit Minimalbesetzung da, ich habe keine Backups, die Leute sind drauf, die ich da habe und wenn die leider zu gut sind, kann ich jetzt auch nicht sagen, spiel langsamer.
Ja, aber da bin ich dann wieder dabei, ne? In der Jugend muss auch fürs Leben ein bisschen lernen. Ne? Okay, man sollte natürlich nicht fürs Leben lernen, die halbe russische Armee aufhalten zu müssen als Rambo. Und du bist nicht Rambo, um Gottes Willen. Aber muss man dann auch versuchen, den Jungs im Jugendbereich zu kommunizieren. Jungs, ihr tretet gerade an gegen die krasseste Mannschaft, gegen die wir spielen können.
Ja.
Ja, wir werden hier auf den Sack kriegen. Aber wir kriegen hier als und jetzt wird's ein bisschen blöd, wir kriegen als Männer auf den Sack. Ja?
Ja, ich meine, aus jeder Niederlage kann man auch was lernen. Sollte man auch was lernen, beziehungsweise der Coach sollte halt den Jungs dann eine Lehre draus ziehen können. Ja. Und beim Jugendfußball würde ich dann auch sagen, okay, wenn ich die Möglichkeit habe und ich bin das bessere Team, ich spiele, ich versuche sie nicht zu demütigen, aber ey, wenn die Jungs mich nicht aufhalten können, dann bringt es nicht, wenn ich mit dem Ball stehen bleibe. Also ich muss ja Football spielen. Wenn die Jungs da jetzt anfangen, nur noch zu joggen, kann es auch gefährlich werden. Ne? Also eine gewisse Körperspannung muss da sein und mit der muss gespielt werden. Und wenn die anderen nicht mithalten können, gibt es ja immer noch die Möglichkeit der Mercy Rule.
Zumindest im Jugendbereich, ja.
Ja. Kann man auch im Männerfootball verabreden, wenn beide Coaches sich einigen. Oder man bricht ein Spiel ab.
Genau, das ist nämlich, ne? Wenn du das Gefühl hast, dass deine Jungs zwar alles geben, aber so dermaßen körperlich unterlegen sind, dass es richtig, richtig krass wird, ja, wo du sagst, jeder Spielzug geht, kommt ein Verletzter runter, da musst du halt als Coach abbrechen.
Ja. Ja.
Aber wenn du als Team, sag ich mal, gegenhalten kannst und trotzdem immer weitermachst und um jeden Ball kämpfst, der da ist, ne? Und da ist, was hier die Stefanie sagt, ne? Warte mal, Carsten, wie ging das Spiel letztes Wochenende bei euren Herrenhaus? Ja, aber Dortmund hat gekämpft. Die haben bis zum Schluss um jeden verschissenen Ball versucht, da ranzukommen. Die haben versucht, noch einen Touchdown reinzukriegen. Die haben halt fucking gekämpft und waren im Prinzip, sag ich mal, taktisch unterlegen.
Ja.
Ne? War leider so. An manchen Positionen natürlich auch sportlich unterlegen, aber es war jetzt nicht so, dass die da mit Panzern gegen Gummienten gespielt haben.
Nee, also ich bewundere es dann halt auch, wenn Teams dann halt noch versuchen dagegen zu halten, alles herauszuholen, was irgendwie geht, dann kann ich das auch wirklich respektieren. Aber jetzt zu diesem Highscoring, du hattest ja jetzt eine Situation im Vorgespräch erwähnt, da war es dann beim 80-0 und jetzt regt sich das Team auf über eine Two-Point-Conversion. Gut, es ist jetzt ein Punkt mehr.
Nee, Zuschauer haben sich drüber
aufgeregt. Oder die Zuschauer. Gut, ne? Zuschauer,
ne? Der Kai-Patrick Meyer sagt ja auch, ne, Dortmund hat richtig Gas gegeben und nie aufgegeben. Er stand auf dem Spielfeld, ne? Und wirkt nie wie ein Team, was 81-0 hinten liegt. Und das ist auch etwas, was ich aus unserem Spiel mit den 62-20 hatte. Beim Punktestand, wo ich sage so, okay, wir haben das gewonnen, ne, war ja schon im zweiten Quarter irgendwie klar, wir haben das Ding durch, ne? Aber habe ich auch gesagt, so für mich als Coach wirkt es nicht, dass wir so krass führen. Weil wir haben genug Fehler gemacht. Ne? Es gab genug Augenblicke, wo der Gegner auch nochmal hätte scoren können, aber dummerweise es aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat. Einfach die Lücke in der Defense beispielsweise nicht gesehen hat. Oder den Ball nicht gepickt hat, der so lange in der Luft war. Ne, es gibt halt immer diese Augenblicke. Und das eine ist das Ergebnis auf dem Scoreboard und das eine ist das, was auf dem Feld passiert.
Ja.
Und so ein 81-0, wie beispielsweise Dortmund, sieht auf den ersten Blick so, wow, krass aus. Ja, aber dann guckst du die einzelnen Plays an und denkst dir so, ja, aber Chancen haben sie auch gehabt.
Ja.
Nur dummerweise nicht umgesetzt, ne?
Ja, sagt halt nicht immer was aus, das Spielergebnis. Also ich finde es löblich, wenn Teams dann halt trotzdem antreten und versuchen wirklich so lange zu kämpfen, wie es geht, und dann gibt man sich danach wieder die Hand und gut ist. Ne? Ja, und als Gegner, der dann halt diese Punkte halt macht, sollte man dann halt auch das anerkennen und sagen, nicht hier pfeifen wir, euch haben wir es jetzt mal so richtig gegeben, sondern danke für das Spiel und Kopf hoch, kämpft weiter, macht weiter so.
Ja, und meine Erfahrung ist mal anfangen hier mit Kopf hoch, sondern einfach zu sagen, so krasser Kampfgeist.
Ja, ja, oder so, ja.
Das schiert auch nochmal, das schiert den Gegner auch mal ein bisschen auf. Ne? Also ich war ja mal mit den Bulldozern auch in der Bredouille, gegen die Langfeld Longhorns antreten zu dürfen. Und glaube, wir haben 72-6 oder so auf den Sack gekriegt. Aber, klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers, ne? Aber das war eines der krassesten Spiele, was ich dieses Jahr bei den Bulldozern hatte.
Mhm.
Weil wir haben da ordentlich auf den Sack gekriegt, aber wir haben trotzdem versucht, da irgendwas hinzukriegen. Und die Longhorns haben das auch entsprechend gustiert.
Ja, letztendlich ist der Respekt dabei wichtig. Ne? Was anderes ist es halt nicht. Ne? Es kann immer vorkommen, dass du ein Team gegenübertrittst, was so geil ist, so geil gecoacht, so geile Athleten. ist Respekt dabei, kann man das alles verknusen, geht's Richtung Demütigung, da sind ja auch die Schiedsrichter dann auch immer gleich auf dem Plan, was auch wichtig ist, das dem dann Einhalt zu gebieten. Das ist absolut richtig. Und ansonsten, naja, klar versucht ein Team so viele Punkte wie möglich zu machen. Ja, das ist sondern in der Natur der Sache.
Ja, und der Kai Patrick schreibt ja auch gerade, ne, sowas kann auch ein Teamgefüge auch fördern. Ne?
Das also kommt dann auch auf die Coaches an.
Betont kann. Ich habe mit Duisburg damals gehabt, das war, glaube ich, gegen Recklinghausen oder Remscheid, ach, das ist schon so ewig 3000 Jahre her. Da hatte die Hälfte der Mannschaft keinen Bock mehr, weil man so weit hinten lag. Mhm. Und die Coaches hatten dann dummerweise auch keine richtige Antwort. Und am Ende hast du nur mit 13 Leuten das Spiel zu Ende gespielt. Ne?
Ja.
Das war eins dieser legendären Spiele, wo dann der Fat Safety geboren worden ist, ja, weil die Offense dann quasi nur noch gespielt hat.
Ja, aber da siehst du dann, wer Herz hat, ne?
Ja, und das ist trotzdem, der Vorwurf ist halt immer schnell da.
Ja.
Es gibt halt Teams auch im Jugendbereich in Amerika, die halt dafür bekannt sind, dass sie halt highscoren, weil die einfach verdammt nochmal kein richtiges Kickoff-Team haben, sondern nur Onside-Kicks machen. Aber die kriegen sie halt hin, wo ich dann sage, aber ja, wenn es bekannt ist, dass das Team das macht,
ja, du musst halt gegencoachen. Stoppt
es doch mal. Coach doch mal dagegen.
Das war ja auch ein Argument, was du in unserem Vorgespräch hattest. Ne? Ich meine, eine Two-Point kann man im Endeffekt besser verteidigen als ein Field-Goal. Ja, da bin ich dann halt auch bei dir. Also sollte man, also warum dann beschweren? Ne? Liegt ja an mir dann, das zu stoppen. Ja. Juli. Stefanie hat mich noch gebeten, etwas zu announcen, und zwar die Rhein-Main-Oldstars suchen noch Frauen für die Ü30 Football Party. Suchen noch fürs Damenteam. Das ist jetzt eine gute Frage. Du bist über 30 Jahre alt und hast Erfahrung im American Football, dann nichts wie hinder. Denn am 23.09. gibt es dann halt ein Benefits-Spiel. Herbert-Dröse-Stadion in Hanau. Ja, also, wer Bock hat, ja, über 30 ist, Frauenfootball gespielt hat, meldet sich bitte bei tom@oldstars.info. Ja. Und dann für einen guten Zweck spielen, wird ja, die Einnahmen werden ja dann immer gespendet, für eine gute Sache. War das hier nicht so irgendwie ein Kinderhospiz oder sowas? Ich weiß es nicht genau. Sorry, Steffi, ich lese das hier nur gerade halt irgendwie dabei, und lesen und sprechen gleichzeitig gehört nicht zu meinen Stärken. aber wer Interesse hat, guckt doch einfach mal auf die Seite der Old Stars bei Facebook. Ja, und da findet ihr nochmal alle weiteren Infos. Ja, Rhein-Main-Oldstars. Die haben eine Facebook-Seite und da ist ein Post drin. Da könnt ihr nochmal nachgucken, wo das Spiel ist, wann das Spiel ist. Und wie gesagt, tom@oldstars.info. Da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr denn Interesse habt. So, meine Frau hat mir noch einen Zettel hingelegt. Wir sollen doch nochmal bitte ansagen. Harold, unser Kumpel von Balltime, ist jetzt wohl Stadionsprecher bei den Paderborn Dolphins, wer hätte das gedacht?
Na. Schön, freut mich.
Ja, hat er ein bisschen was zu tun. Ich dachte eigentlich, ich hole ihn mal hier zu uns rüber, aber.
Ein eigenes Stadionsprecher für einen Podcast.
Das wäre doch mal was, oder?
Ja, mit Einlaufmusik, ne?
Ja, am besten so diese Baseball-Stadion-Jingles.
Ich wünsche mir immer noch ein paar Stadionsprecher wie bei den Indianern von Cleveland, ne?
Ja, das wäre schon cool. ansonsten, wir haben ja dieses Wochenende nicht viel gepostet und wir hatten auch unseren Stream nicht, und trotzdem haben uns viele Leute mit dem bisschen, was wir gemacht haben, sehr viel geliked, kommentiert, gepostet und alles Mögliche. Vielen Dank dafür, dass ihr uns da so unterstützt in diesem Insta-Game. Das wissen wir sehr zu schätzen. Wir sind jetzt ja, unsere Zuschauer oder unsere Followerzahlen, die steigen immer weiter. Das ist unglaublich. Total ist geil. Hammer, ne? Geil. Und auch hier wieder heute die angeregte Diskussion bei uns im Stream-Chat. Total geil. Es ist echt schön, dass ihr mit dabei seid und so ordentlich mitmacht und uns da immer noch so mal ein bisschen Input gebt. Und wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann gebt die uns doch mal gerne auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr irgendwie noch Kommentare habt oder so, und mich erreichen ja immer noch mal viele Nachrichten, und das sind immer so halt Direct Messages, Direct Mails, kommentiert bitte, das hilft uns wesentlich weiter. Und bei den Sachen, die ihr uns schreibt, da sind ja auch schlaue Sachen dabei. Lasst die anderen doch einfach teilhaben, schreibt das in die Kommentare und dann können wir da weiter diskutieren. Das wäre richtig cool und hilft unserem Algorithmus, damit wir so bekannt werden, dass wir irgendwann die Podcast-Welt hier übernehmen, die deutsche Football-Podcast-Welt, damit wir irgendwann die Nummer 1 werden. Genau. Ansonsten 5 Sterne für unsere Sendung bei eurem Streaming-Dienst-Dealer des Vertrauens und die Glocke läuten, damit ihr nie wieder eine Sendung verpasst. So, hatten wir eigentlich noch was? Wollten wir nochmal über die Crocs reden oder ist eigentlich Schnee von gestern, oder?
Treten die nicht an?
So sieht's aus.
Krass. Hatte ich gar nicht mitgekriegt.
Doof.
Überhaupt nicht.
Ich glaube, der Hanselmann hat sich sein Comeback auch ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, also ganz ehrlich, das ist passiert in unteren Ligen auch und dass sowas in der hohen Liga passiert, dass was war die Aussage, dass ein Vorstand einen ganzen Verein kaputt macht, habe ich noch nie erlebt. Nein. Wo sind die Pantagrad? Nee, passiert leider auch in hohen Häusern jetzt inzwischen.
Und ich würde da der ELF auch nicht wirklich die Schuld dafür in die Schuhe schieben.
Dass die Centurions sich jetzt, glaube ich, heute oder gestern genötigt gesehen haben, ein Statement zu veröffentlichen, dass sie nicht dran schuld sind.
Wow. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Also das sind hausgemachte Probleme. Ja, und lässt die GFL jetzt auch nicht wirklich gut dastehen, finde ich. Ne? Also es wurden ja 3 Teams gefragt, ob die aufsteigen wollen. Das waren Hildesheim, das war Panther und noch ein Team, ich weiß jetzt.
Es wurden ganz, ganz viele gefragt, aber ganz ehrlich.
Nee, bringt zu dem Zeitpunkt nichts.
Als Kurzentschluss mal spontan in GFL zu spielen, was, glaube ich, 250.000 Euro Mehrkosten sind an, sag ich mal, Sachen, die du so nebenbei machen musst. Nicht an die GFL bezahlen, sondern an die ganze Schnullibutz, der da drumherum läuft, ne, auf einmal, weil nur ganz andere Sachen da laufen müssen. Ey, yo, no.
Nee, also du hast dir deine Leute eingekauft, so wie du sie für die zweite Liga brauchst. Du hast deine Finanzplanung gemacht. Also ganz ehrlich, wer will denn jetzt freiwillig aufsteigen, um zu riskieren, wieder durchgeprügelt zu werden und durchgekaut wieder nach unten ausgespuckt wird. Also muss er nie sein. Also nicht zu so einem Zeitpunkt, so kurz vorher.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen leicht bescheuert, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, habe jetzt zum Beispiel auch, habe ich ja von erzählt, mit Alex Schawinski von den Griffins gesprochen und der sagte auch, die haben ihren längerfristigen Plan und da sehen sie sich halt eben noch in der zweiten Liga. Würde jetzt nichts bringen, jetzt sofort aufsteigen zu wollen, weil da fehlen einfach die Gelder für. Ne? Ja. Du hast deine Verträge mit den Sponsoren gemacht, hast dein Budget bekommen und wer soll das denn jetzt alles bezahlen?
Ja, und auf der anderen Seite natürlich, willst du das Team sein, was einfach mal so durchgerutscht ist?
Richtig, also das willst du ja auch irgendwie verdienen. Ne?
Ja, also.
So viel Ehre muss man schon haben.
Richtig.
Aber damit ist eigentlich auch alles gesagt, oder?
Genau.
Ja, wollen wir Feierabend machen?
Machen wir Feierabend.
Ich meine, wir sind jetzt schon wieder fast 2 Stunden dabei.
Gott, wir hätten Nachholbedarf, ne?
Das passiert, wenn man nur alle 2 Wochen macht.
Wie ursprünglich mal angeplant in unserem Masterplan, ne?
Du meinst vor 2 Jahren?
Alter, Saison. Da war der goldene Ethos in der Saison, ne? Nur alle 2 Wochen, weil wir haben mal zu tun. Okay, ich kann jetzt auch nicht dafür, dass sie absagen.
Das ist der erste Mal wieder mehr Zeit.
Mhm. Ja, weißt du, wofür ich mehr Zeit habe? Zu gucken, dass wir dann Notfallplan machen. Weil so weit ist das schon. Wir müssen jetzt gerade Notfallpläne schmieren. Was ist, wenn noch einer absagt?
Scrimmages.
Ja, wenigstens das.
Ja, das ist ja wirklich das Schlimme, dass das ja nicht nur die Teams betrifft, die dann absagen, sondern denen abgesagt wird, die können halt auch nicht spielen. Die haben auch keinen Spielbetrieb.
Genau, und das Problem ist, wir sind jetzt nicht im Männerbereich, wo man sagt, ja, okay, dann müssen wir Notfall-Scrimmages machen, nächstes Jahr neues Glück. Es gibt halt Spieler, die haben ihr letztes Jugendjahr, verdammte Scheiße.
Ja, und das soll eigentlich ja mal das Geilste überhaupt sein.
Ja, und das ist das, was mich persönlich so abfuckt, ne, weil wir haben ja versprochen, ne, wir machen eine coole Saison, ne, wird nicht so schlimm werden wie nächstes Jahr, aber anscheinend haben wir nicht mit anderen Teams gerechnet, die,
Ja, naja. Das ist schon schade.
Ja. dementsprechend, ne? In den nächsten Tagen werden wir ja sehr viel...
Ja, wenn du überlegst, 2 Jahre Corona, also da sind ja schon 2 Senior-Jahrgänge um ihr Erlebnis betrogen worden. Und jetzt Jahr Nummer 3 oder 4, ne? Letztes Jahr war auch schon irgendwie Saison. So viele 19-Jährige, die ihr Senior-Jahr verpasst haben, ist schade.
Ja, das ist etwas, was man jetzt immer ausgleichen muss. Aber hey, es gab ja mal einen Coach, der bei einer anderen Mannschaft gesagt hat, wenn Corona länger dauert als 2-3 Monate, müssen wir Neuaufbau planen. Und da gibt es, glaube ich, viele Teams, die das verpasst haben.
Haben viele unterschätzt, ja.
Also ja, A, davon haben wir zurückgezogen.
Also A hat, glaube ich, wirklich niemand gedacht, dass es so lange dauert. Und die Konsequenzen hat sich auch keiner überlegt. Und wie wir damals am Anfang schon gesagt haben, ne, die ganze Online-Meeting-Geschichte, die war so wichtig, die Jungs irgendwie dabei zu halten, weiter auszubilden, wenn es nur theoretisch ist, die irgendwie beschäftigt zu halten und zu zeigen, dass es den Verein noch gibt, haben, glaube ich, viele verpennt.
Leider, aber naja.
Juti, meine Lieben, dann bedanken wir uns für eure rege Teilnahme hier im Chat und wir sind, wir beide hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Genau, aber dann wahrscheinlich erstmal auf den Sonntag.
Dann hoffentlich wieder auf den Sonntag. Ich gucke, dass ich noch einen Interviewpartner für nächsten Sonntag kriege. Und ja, bleibt uns gewogen, hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns an dieser Stelle wieder, meine Lieben.
Bis dann, bleibt geschmeidig.
Bis dann, ciao.
Die Coach Potatoes. Tschüss.